Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.
Ich glaube, das ist super, wenn man intuitive Phasen hat, aber wenn man Ziele erreicht und man einfach versteht, okay, ich brauche ein bisschen einen Plan und eine Struktur, dann es geht leichter, es geht effektiver, es geht besser.
Ihr habt mal so schön gesagt, dass eine Generalprobe von einem Musikverein einen Tag vorher eigentlich völlig ungünstig wäre.
Ja, genau. So wie ich schon vorher beschrieben habe, wenn man so von der Trainingslehre oder so retour geht, also einfach von der Erkenntnis, niemand läuft am Tag vorher den Marathon einmal ab.
Für mich immer nur, dass die Blasmusik das bleibt, was sie immer schon war, einfach ein Kit in der Gesellschaft, einfach so ein sozialer, unfassbar schöner sozialer Haufen, so ein Zusammenhalt zwischen Alt und Jung, zwischen egal wer, mit wem. Die schwierigste Frage ist immer schon, wie viel Übeamtumfang pro Woche willst du in einem Plan haben? Und die meisten sind dann einfach einmal eine Minute ruhig und sagen dann als Antwort irgendwann ja so 3 Stunden am Tag. Also man überlegt sich eigentlich nicht, okay, was ist mein Wochenpensum?
Wir sind on air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Und gleich am Anfang möchte ich Dankeschön sagen. Dankeschön, dass ihr jetzt seit 5 Jahren dabei seid, denn der Podcast hat vor einigen Tagen seinen 5. Geburtstag gefeiert, aber auch Dankeschön, weil wir haben die 250.000 Download-Marke geknackt. Also 250.000 Mal ist dieser Podcast jetzt schon angehört worden und dabei allein auf Spotify von über 14.000 Hörerinnen und Hörern. Wenn das nicht eine riesige Zahl ist, die beweist, wie viel Anklang die Blasmusik doch hat, dann weiß ich auch nicht. Also ganz, ganz großes Dankeschön, dass ihr seit so langer Zeit mir die Treue haltet. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, auf Abonnieren zu klicken. Bevor wir zu meinen heutigen Gästen kommen, wie immer der Supporter, und das ist Buffet Cramport, beziehungsweise ist es B&S und die Bläserakademie Baden-Württemberg, denn die veranstalten am 18. Juli bis zum 20. Juli die Trumpet Personalities Days in Ploching, und da findet jeder, der Trompete spielt, alles, was man braucht, nämlich ein hervorragendes Dozententeam bestehend aus Benny Brown, Martin Hutter, Helmut Kastner, Menzel Mutzke, Jan Schneider und Aljoscha Zirov, und eine große Auswahl an Vorträgen, Workshops von Egerländer Stilistik bis zur Jazz-Improvisation ist da alles abgedeckt. Außerdem natürlich eine Trompetenausstellung der verschiedensten Marken von Buffet Cramport und natürlich auch Konzerte. Wenn ihr dabei sein wollt, dann meldet euch bitte bis zum 1. Juni noch an. Den Link findet ihr in den Shownotes. Meine heutigen Gäste sind Thomas Weiß und Markus Waltert. Beides Posaunisten und beides studierte Sportwissenschaftler. Beide habe ich kennengelernt bei der Woodstock Academy letztes Jahr, als sie ihr Programm Train Your Play vorgestellt haben. Sie versuchen, Übepläne zu schreiben mit dem Ansatz aus der Sportwissenschaft und der Trainingslehre, denn eigentlich haben wir ja auch nur Muskeln, die wir bedienen, und sie überlegen sich, wie müsste oder wie könnte Üben geplant sein, dass es viel effektiver ist, ich vielleicht dadurch Zeit reduzieren kann und an manchen Tagen sogar auch wirklich mal nicht üben sollte. Wie sollte die Belastung also quasi gut verteilt sein, damit ich meine Ziele so erreiche, dass ich am Konzert am fittesten bin. Es wird immer wieder von Typen die Sprache sein. Das ist die Abkürzung für ihr Programm Train Your Play, beziehungsweise Menschen, die ihr beraten werden. Also falls ihr euch wundert, welche Typen hier gemeint sind, das sind die, die in diesem Programm sind. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Thomas Weiß und Markus Waltert hier im Blasmusik-Podcast. Mein erster Gast hat Bassposaune an der Anton Bruckner Privatuniversität, dem Konservatorium Innsbruck und dem Mozarteum Salzburg studiert. Zusätzlich hat er an der Universität Salzburg Kommunikationswissenschaft studiert und einen Diplomlehrgang an der Wirtschaftsakademie Wien mit Schwerpunkten in Mental- und Fitnesstraining, Rhetorik, Ernährung sowie Organisation und Zeitmanagement abgeschlossen. Seit 2018 ist er Bassposaunist im Mozarteum Orchester Salzburg. Herzlich willkommen, Thomas Weiß.
Servus.
Mein zweiter Gast hat auch Posaune am Mozarteum in Salzburg studiert. Während seiner musikalischen Laufbahn war er unter anderem Posaunist der Brassband Oberösterreich und der RET Brassband Tirol. Er war in vielen europäischen namhaften klassischen Orchestern aktiv, unter anderem als Akademist im Münchner Rundfunkorchester. Darüber hinaus war er Mitglied der bekannten Formation Viererblech. Neben seiner musikalischen Expertise absolvierte er eine umfassende Ausbildung zum Diplomtrainer Athletik, Diplom-Coaching Leistungsbereitschaft, staatlich geprüften Personal Trainer, staatlich geprüften Fitnesstrainer, B-Lizenz und Leistungsdiagnostik Spiroergometrie. Herzlich willkommen, Markus Waltert.
Hallo, danke für die Einladung.
Ihr beiden, bevor wir so richtig starten, es gibt eine Tradition in diesem Podcast und das ist die erste Frage, nämlich welches Musikstück habt ihr als letztes bewusst euch mal angehört?
Lustigerweise bewusst vor 3-4 Tagen gemeinsam mit Philipp Haas, der gerade bei mir in Uganda auf Besuch war, und es war ein Live-Video von einem Schagerl-Event in Melk, und es war James Morrison und Thomas Gansch und die ganze Big Band Riese dahinter. Mhm. Ziemlich fancy, kann ich sehr empfehlen, sich das Video mal anzuschauen. Es wird auf jeden Fall schnell mittendrin.
Ich glaube, ich kenne das, ja. Ziemlich Markus, cool, was war dein Stück?
Ja, tatsächlich ganz was aus einem anderen Genre. Bei uns ist momentan alles im Faschings- und Fasnachtsfieber in Telfs, und ich bin da rüber und da war ein bisschen Party. Und dann sind ein paar so Hits gelaufen und ich habe mir tatsächlich eine Nummer von der Melissa Naschenweng angehört, weil ich mir gedacht habe, das kann was werden, wenn man das arrangiert. Ja, das habe ich mir ganz bewusst angehört und habe ja versucht, okay, irgendwas draus zu machen.
Ich kenne die gute Dame gar nicht. Wer ist das?
Ja, das ist so eine Sängerin aus dem volkstümlichen Genre. Mhm. Und ja, so ein bisschen in die Richtung Andreas Gabalier, aber die weibliche Person dazu. Ja.
Okay.
Also tatsächlich nicht unbedingt das, was sonst mein Musikgeschmack wäre oder so. Aber
du musst dich nicht rechtfertigen.
Doch. Alles gut.
Doch, in dem Fall schon. Ich wohne ja mittlerweile in Mainz. Mainz ist ja auch eine Fasnachtshochburg. Ich habe auch schon meine erste Sitzungsprobe zumindest hinter mir. In 2 Wochen geht es bei mir dann los. Also ich kann das bisschen nachvollziehen. Ich mache jetzt heute auch mal das erste Mal die Markus-Lanz-Frage aus dem Podcast, wo erreiche ich euch? Weil Thomas hat ja schon so ein bisschen anklingen lassen, dass er gar nicht in Europa ist. Markus, du bist in Österreich.
Genau, ich bin bei mir zu Hause in Pfaffenhofen.
Und Thomas, du sitzt gerade?
Ich sitze in Kampala, Uganda. Genau, bin 2 Stunden voraus und habe seit circa 2,5 Monaten keinen Pullover mehr getragen. Ganz angenehm eigentlich.
Das kann ganz gut sein, ja. Was du genau in Uganda machst, das besprechen wir mal separat. Haben wir ja schon
sehr
mal
geschrieben,
dass wir das mal separat machen, weil das ja auch was mit Musik zu tun hat. Das soll aber nicht unser Thema heute sein. Bevor wir so richtig in euer Thema einsteigen, so ganz kurz, wie kam Musik in euer Leben?
Okay, bei mir hat es ganz natürlich ergeben, dadurch, dass ich aus einem kleinen österreichischen Dorf komme, in dem Ort wohnen 500 Einwohner, Böham, ist immer gut, wenn ich den Namen nenne, ist doch noch immer das daheim. Dort wohnen ungefähr 500 bis 600 Menschen und davon sind 55 Teil der Blasmusikkapelle und die Blasmusikkapelle ist dort einfach das Herz vom Ort. Jede Veranstaltung, die ganzen Festel im Ort, alles läuft über die Blasmusik und natürlich sind dann Verwandte in der Musikkapelle gewesen, unter anderem der Papa, der an der Posaune sitzt und so war der Weg eigentlich ziemlich natürlich in die Musik.
Bei dir, Markus?
Bei mir war es eigentlich genau dasselbe, also aufgewachsen in dem Dorf, in dem ich jetzt da wohne und lebe und dort halt die Verwandtschaft vom Papa bis Opa und Onkels und alle bei der Blasmusik tätig und genau, so bin ich da dazu gekommen und das hat mir halt dann Spaß gemacht. Da.
Okay, wann kam bei euch die Entscheidung, das beruflich zu machen, Musik zu studieren?
Bei mir war das eigentlich relativ spät. Ich war in der Schule, ich hab mich lange nicht entscheiden können, was ich eigentlich, glaube ich, immer später mache. Dann war ein Schicksalsschlag ein bisschen und dann hat sich irgendwo, also in der Familie, und dann hat sich irgendwo die Musik so als mein Schlupfloch so ein bisschen oder mein Heilungs, hat mir extrem gut getan und dann habe ich da immer mehr musiziert und geübt und gespielt und so ist dann irgendwann der Gedanke entstanden, vielleicht nicht Kindergärtner zu werden oder sowas, sondern das war lange mein Wunsch, sondern vielleicht doch die Richtung Musikgymnasium einfach sich zu melden und habe das dann, genau, habe die Aufnahmeprüfung dann gemacht und so ist dann eines zum anderen gekommen und das hat mir dann einfach Spaß gemacht, ja, genau.
Ich glaube, für mich war das in der Zeit irgendwie sogar ein bisschen vorgegeben. Man war ein talentierter Bursch, so wie wir Clique im Bongo aufgewachsen sind. Und dann ist man einfach irgendwie reingerutscht da in die Ausbildung an der Uni. Ich habe wirklich als junger Student, und ich glaube, da sind wir uns ähnlich, und der Markus, wir haben wirklich keine Ahnung gehabt eigentlich, in was für Feld wir da uns reinbewegen, mit die Klassik. wir waren halt junge Burschen vom Land, die gern gespielt haben. Und dann kommt man an die Uni und dann wird man besser. Und irgendwie, für mich persönlich hat sich das irgendwie so von Jahr zu Jahr irgendwie zusammengesetzt. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, was für uns beide halt nur das Gleiche ist, deswegen ein Typ. Wir waren immer schon interessiert, was außerhalb der Musik stattfindet und haben deswegen auch immer andere Sachen gemacht. Aber ja, es hat sich irgendwie...
Manchmal zu oft
sogar. deswegen bin ich an der Bassposaune hängen geblieben, weil in der tiefen Lage braucht es ein bisschen weniger Aufwand manchmal. Genau, aber glücklicherweise setzen sie die Dinge oder irgendwie fügt sie dann im Laufe der Jahre alles ein bisschen und natürlich auch durchs Umfeld. Man rutscht dann irgendwie rein, trifft Kollegen, die das gleiche Ziel haben und ja, irgendwann visiert man einen Job in der Musikbranche dann irgendwann wirklich konkret an.
Was ja sehr auffällt, wenn man eure Lebensläufe so kurz vorstellt, ich mache immer, bevor ich in das Gespräch gehe, spreche ich mit meiner Frau darüber. Und ich habe ihr vorhin das vorgelesen. Und die erste Frage war, wann machen die das alles? Und die zweite Frage, die kommt dann von mir, warum hat euch das Musikstudium nicht gereicht, dass ihr da noch etliche Dinge draufgelegt habt?
Ich glaube, bei mir ist das ein prinzipieller immer schon Interessenskonflikt, unter Anführungszeichen. Ich war als junger Bursch immer schon unfassbar begeisterter Sportler, habe ewig lang im Fußballverein gespielt und da hat es mit 13, 14 schon irgendwie angefangen, dass man mehrere Interessen hat. Und ich glaube, bei mir persönlich ist es so, dass ich wahrscheinlich gern wohin schaue und Sachen sehe, die man verändern könnte, positiv. Ja, und dann hat es für mich einfach einen wahnsinnigen Reiz, wenn man sich mit was auseinandersetzt und einfach überlegt, okay, wo ist unser Potenzial, uns zu verbessern und da haben wir in der Musikwelt wirklich viel und wir hätten im Studium uns teilweise andere Sachen gewünscht oder gern anderes Wissen angeeignet bekommen und glaube ich, dann rutscht man rein und ich glaube, es ist so gesund für einen Berufsmusiker, dass man seine Fühler nach links und rechts ausstreckt, halt einfach ein bisschen frisch im Kopf.
Ich finde das eine spannende Frage eigentlich, Andi, von deiner Frau, das, also warum hat uns das nicht ausgereicht? Also wann wir das machen, das zeitliche Organisation ist, glaube ich, etwas, was man, wenn man irgendwie was auf ein gutes Niveau bringen will, ob das Musikspielen ist oder einen Alltag bewältigen oder vielleicht einmal später Kinder und Frau und Kind und Beruf und dann Haus. Also, manche schaffen das und vielleicht manche weniger. Und das war nie so das Problem bei mir. Also, ich habe gefühlt dann immer noch auch Zeit gehabt für einen guten Kaffee bei meiner Oma mit einem leckeren Kuchen oder so. Also, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, es ist was zu kurz gekommen. Aber das Zweite, das ist eben die Frage, hat das nicht ausgereicht? Das finde ich eigentlich eben schon spannend. Und da geht es mir ähnlich wie im Thomas. Also, es war Sport, war einfach immer sehr präsent. Und das Musizieren, das natürlich war das schon extrem tagesfüllend oder auch das Studieren. Also, ich habe schon wirklich extrem viel geübt. Aus heutiger Sicht gesehen, jetzt zu viel natürlich. Jetzt wissen wir, wie der Tom schon gesagt hat, andere Sachen, vielleicht, wenn man es anders machen könnte oder hätte machen können. Aber es war halt Sport, war irgendwo dann so, das war so meins einfach. Das war so, da hat mir niemand reingeredet eigentlich. Da kein Professor, kein Lehrer, kein Publikum eigentlich, weil das war wenn dann anders, wenn ich bei Rennen mitgemacht habe oder so, ganz irgendwie anders. Das war so meins ein bisschen, war ein bisschen intimer. Und deshalb, ja, hat das immer da sein müssen, in dem Fall, also müssen. Das war mein, ja, habe ich braucht, Balsam. Und bin so ein Typ, glaube ich, vielleicht dann auch, der immer was Neues sucht. Nachdem ich Haus gebaut habe, habe ich mir gedacht, boah, voll cool war, jedes Wochenende einfach Estrich legen oder Riegelspachteln. Also, das hat man einfach recht auch taugt, so, ja.
Okay, die Faszination habe ich während des Umbaus leider nicht gehabt, dass ich da jetzt Bock gehabt habe, das weiterzumachen. Aber okay. Also eigentlich hätte ich jetzt Lust, noch mehr in die Richtung zu gehen, aber es soll ja heute eigentlich um was anderes gehen. Deswegen klammern wir das mal aus. Vielleicht kommen wir doch noch mal irgendwie zurück. Es geht ja quasi darum, ihr habt ein neues Konzept entwickelt, Train Your Play. Meine Frage ist, wie sah das Üben bei euch damals im Musikstudium aus und wann kam der Punkt, dass ihr gesagt habt, boah, Moment, irgendwie müsste man da mal nochmal drüber nachdenken.
Ja, also ich kann von mir sprechen. Vom Tom habe ich es ja miterlebt. Wir haben zusammen gewohnt. Wir waren zusammen 24 Stunden gefühlt am Weg, Tag und Nacht und mit Üben. Also mein Üben, mein Spielen war geprägt von Unmengen an Umfang, Stunden, stundenlanges Üben. Ich habe es als Üben empfunden. Es war viel Spielen, glaube ich,
Das
dabei
wäre die nächste
einfach.
Frage nämlich gewesen. Okay.
Ja, also ich glaube, es war viel Spielen und es war einfach extrem viel Umfang. Und wie ich schon gesagt habe, das Sportliche war damals schon während des Studiums mir sehr präsent. Ich war dann schon, also ich habe selber einen Trainer gehabt, habe Trainingspläne gehabt und bin das auch ambitioniert angegangen mit eben mit Rennen für Punkte und so gibt es so Ligen auch im Radsport, was das oder ist gewesen damals. Und irgendwann hat sich das so ein bisschen ergeben. Ich bin dann sesshaft geworden. So gesehen, habe dann einfach mir entschieden, ich werde nicht die große weite Welt bereisen mit der Posaune in die Orchester, sondern habe dann zu Hause eine Stelle angetreten als Musikschullehrer einfach. Und dann hat sich das ergeben, auch mit der Band einzusteigen und so. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann jetzt dadurch, dass ich nicht mehr so viel üben muss, damit ich vielleicht immer das Gefühl habe, ich muss 24 Stunden immer präsent sein, kann ich mal weniger üben und dafür mal mehr sporteln, kann einmal gar nicht üben und viel sporteln, kann einmal nicht sporteln und nicht üben und habe Zeit für ganz was anderes. Und so hat sich irgendwie so, haben sich die Wellen auf einmal abgetauscht. Viel Musik, viel Sport, wenig Sport, viel Freizeit, wenig Freizeit. Und ich bin dabei gerade ein bisschen schlechter geworden. Ganz im Gegenteil, ich habe gemerkt, boah, es tut mir gut. Natürlich auch vom Kopf her tut sowas gut, wenn man einfach einmal was Fixes hat. Das ist ja auch ganz klar, das weiß ich jeder, das gibt einfach Sicherheit. Aber auch das andere habe ich gemerkt, ich bin da dann schon, glaube ich, so sensibel genug gewesen, dass ich das gespürt habe, so jetzt am Ansatz, an der Leichtigkeit, am Körper. Und es ist eigentlich alles besser geworden. Ich habe gefühlt besser gespielt oder ich glaube, ich bin besser geworden. Ich habe mehr Leistung gehabt am Radl und ich glaube, ich war privat ausgeglichener. Und so haben wir uns da irgendwie gedacht, ja, okay, wieso probieren wir sowas nicht irgendwie mal aufzuschreiben. Wieso muss der nächste das auch so zwanghaft anders falsch machen, wie wir es gemacht haben. Ja.
Ich glaube, bei mir war im Studium neben Umfang einfach sehr, sehr viel ungeschickte Situationen dabei. Dadurch, dass wir, für meine Erinnerung, natürlich hat man sich ein bisschen Gedanken gemacht, wie übe ich die nächsten Tag, aber eigentlich im Wesentlichen ist man üben gegangen und am nächsten Tag ist man einfach wieder hingegangen und hat ausgepackt und hat ohne Idee einfach wieder geübt den ganzen Tag.
War das bei dir üben oder war es auch eher spielen?
Eher schon sehr viel spielen. Aber spielen ist ja nichts Schlechtes. Aber wenn es geplant stattfindet oder wenn man es einfach bewusst macht, ist es ja noch umso schöner. Aber natürlich, welcher Mensch kann denn über 6 Stunden Aufmerksamkeit aufrechterhalten? Und wir haben ja damals auch nicht wirklich variiert und haben dann irgendwie Körperübungen oder mentales Training oder Auftrittstraining oder was auch immer in unseren Alltag gemischt, sondern es waren 6 Stunden auf der Lippe einfach wirklich. Und ich glaube, der große Punkt bei der Veränderung bei mir ist wirklich erst dann passiert, wie wir angefangen haben, uns mit diesen Plänen auseinanderzusetzen. Ich glaube, was ich in einem gewissen Bereich extrem verändert habe, war vor dem Probespiel in Salzburg, weil das war mir wirklich wichtig. Das war für mich so eine Grundsatzentscheidung, entweder diese Stelle oder was anderes. Und da habe ich mir dann wirklich in den letzten Wochen und Monaten extrem umgestellt und irgendwie von der Frühstücksroutine bis zur Schlafenszeit, bis zum Kaltduschen, Warmduschen, zu Fuß hingehen mit dem Radl, die Auftrittssituation in diesem Saal, keine Ahnung, hunderte Male trainiert. Und das hat mir dann schon prägt, weil ich einfach in dem Moment gemerkt habe, am Probespieltag, wo eigentlich so viel Druck da war, wenn ich wirklich strukturiert und sinnvoll vorbereitet bin, dann kriege ich so eine Sicherheit, dass ich nach meiner ersten Runde im Probespiel nachher auf die Frage, wie war es, geantwortet habe, ich habe keine Ahnung. Ich habe gewusst, dass nichts Großartiges da drin passiert ist, aber trotz diesem riesigen Druck und eigentlich einer großen Lebensentscheidung war das so ein geiles Erlebnis, dass einfach man merkt, okay, wenn ich wirklich mir überlege, wie ich an den Punkt komme, und es sind natürlich auch Schritte zurück in der Vorbereitung, und dann funktioniert es. Das habe ich gerade ganz laut. Der Moment fühlt sich nämlich immer noch ziemlich gut an. Und das hat mich wahrscheinlich schon sehr prägt, dass man einfach sich wirklich Gedanken machen sollte, wie erreiche ich ein Ziel und was muss ich dafür machen. Und wenn das immer nur ist, dass ich einen Schritt mehr mache wie jeder andere, dann wird der Skifahrer deswegen vielleicht ins Slalom bringen, weil er einmal mehr den Ski präpariert hat oder vielleicht nur eine extra Trainingseinheit eingelegt hat oder mehr Hirn verwendet hat. Und ich glaube, das ist schon einfach wahnsinnig interessant mit diesen Plänen. Und soll schlussendlich für mich als Postbesonist immer dazu führen, dass man effizient ist und deswegen Zeit spart. weil das Leben ist schön und da draußen ist noch sehr viel. Und wenn ich nur 2 Stunden üben muss und trotzdem so effektiv bin, wie wenn ich 5 Stunden übe, cool, dann habe ich noch Zeit für Familie, Freunde und Berge und was auch sonst immer noch.
Okay. Also ihr habt es ja schon mal so ein bisschen angesprochen jetzt, es geht um Übepläne schreiben. Könnt ihr euer Konzept mal so grundlegend darlegen, was es mit diesen Übeplänen auf sich hat? Woher der Gedanke kommt und was so ein bisschen dahinter steckt?
Ich fange mit dem Grundgedanken an, das ist schon wieder Geschichten. Du wirst schon merken, wir werden sehr viel Geschichtel drucken.
Das ist gut.
Typisch für Österreicher. Der Startpunkt ist eigentlich, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern, 2019 oder so war es. Ich bin auf meinem erfolgreichen Probespiel mal kilometerweit von meiner Posaune weggeradelt und habe alles andere gemacht und bin unter anderem Radlrennen gefahren als ambitionierter Hobby-Amateur. Völlig wurscht, welches Ergebnis, aber trotzdem habe ich gewusst, der Markus schreibt Trainingspläne. Und dann habe ich zu Markus noch gesagt, schreib mir einen Plan für die letzten Wochen vor diesem Rennen. Und unter anderem sind da in diesen letzten 3, 4 Tagen wirklich Sachen drin gestanden, wie am Tag davor aktivier die Gurt, dehn auf keinen Fall am Schluss, lass die Spannung im Muskel und in die Spannung für morgen, für das Rennen als Vorbereitung, als Aktivierung. Und ich habe den Plan mir so angeschaut und habe irgendwann gedacht, warum habe ich eigentlich sowas das ganze Studium nicht gemacht? Weil da sind so viele Parallelen drin gesteckt. Einfach. Natürlich haben wir ein bisschen Struktur gehabt, ob wir am Tag davor vielleicht weniger üben oder ja, was auch immer, aber es war einfach sehr ohne Plan. Und ich glaube, das war mal der prinzipielle Startpunkt, dass wir angefangen haben, einfach die Praxis von einem Musiker, als erstes Beispiel vom Blechbläser, weil wir beide Blechbläser sind, einfach mit der Praxis in der Trainingswissenschaft und in der Planung Sport zu vergleichen. Ja, und dann ist es eher ewig lange Phase geworden, in der wir uns einfach wahnsinnig viele Gedanken in verschiedenen Richtungen gemacht haben und auch manchmal gescheitert sind und gesehen haben, okay, das kann man nicht vom Sport auf die Musik kopieren, weil natürlich viele Dinge anders sind. Es ist Druck im Spiel, es ist viel mehr Gefühl. Wir haben eine Zeit lang wirklich exzessiv herumüberlegt, was könnten wir messen als Startpunkt? Könnten wir eine Anamnese machen, irgendwie medizinisch hinschauen? Vielleicht ist es ein Ding der Zukunft, dass man sich was überlegt oder dass man was entwickelt, aber das ist eigentlich ein Riesending und ich kann körperlich einfach im Sport, das kann der Markus sicher besser erklären, viel klarer Werte und körperliche Werte und Wattwerte messen und anhand dessen einfach eine Planung starten. Genau, deswegen war es also ein Auf und Ab in der Ideenfindung. Ja, aber ich glaube, das Interessanteste ist einfach, wenn wir anfangen, diese Praktiken zu verknüpfen und wenn der Markus in unsere Workshops ab und zu Geschichten erzählt oder Anekdoten aus dem Sport, dann wir sind ja selber so oft, wenn wir die Pläne dann geschrieben haben, wo wir uns gedacht haben, okay, was machen wir da eigentlich in der Musik? Weil das ist völlig, völlig verrückt, wenn man sich das anschaut, wenn man das vergleicht mit Sportlern. Aber da kann der Markus sicher mehr dazu sagen als
Ja,
Profi.
genau. Es war viel, glaube ich, auch so, Thomas, oder? Thomas sagen ist total komisch übrigens zu dir, gell?
Das macht, du kannst sagen, wie es ist.
Viel war durch das, dass ich halt die Trainertätigkeit dann schon ausgeübt habe, dass man sich dann irgendwann überlegt hat, das kann doch irgendwie schon bei Musikern klappen, beziehungsweise das muss doch auch klappen, weil wenn man den verglichen, den Profi oder ambitionierten oder Amateursportler ist ja total egal mit dem Musiker, aber beide haben eigentlich das Problem oder die Aufgabe und die Herausforderung, am Tag X irgendwie leistungsfähig zu sein. Ob das das kleine Vorspiel ist, ob das das Frühjahrskonzert ist oder ob das ein Probespiel ist oder ein Solo oder was, ist ja wurscht, was es dann ist. Aber es gibt halt die persönliche Herausforderung, auf welcher Ebene auch immer das sein mag von dem. Und jeder hat den Anspruch, am Tag X gut zu sein. Und dann haben wir uns halt da immer wieder angeschaut, ja, wie machen denn das eigentlich wir Sportler oder der Sportler und wie machen das wir Musiker? Und eigentlich ganz wenig Musiker haben ein Konzept gehabt. Da haben wir viel herumgefragt und selber, was macht man denn eigentlich am Tag davor? Was macht die Wochen davor? Und bei den Musikern war immer das tägliche Abklopfen so irgendwo dann. Ja, das halt einfach immer, es muss gefühlt jeden Tag immer alles gehen. Und das ist halt dann im Sport absolut nicht, oder? Der Usain Bolt ist nicht jeden Tag 9,54 oder 9,56 oder was im Weltrekord gelaufen. Und der Typ Blank, das hüpft nicht jeden Tag 6,34 Meter hoch. Aber der Musiker spielt jeden Tag seine Töne, seine Bindungen und hin und her. Aber nicht, oft nicht, weil das muss, sondern einfach, weil das Abrufen braucht. Und damals überlegt er, ja, das kann man recht irgendwie ganz in anderen Periodisierung machen, weil es gibt halt so Gesetze, denen folgt der Körper. Das ist dann das Trainingslehre und da habe ich mich dann eingebracht. Und da gibt es halt so ein paar Gesetze, ob das eine progressive Belastungssteigerung ist oder einfach das Modell von der Superkompensation, auf das baut viel auf, oder? Dass einfach, wenn ich halt einen Reiz setze, dann ermüde ich einmal zuerst den Körper. Ich bin nach dem Training oder nach dem Reiz, auch wenn das eine Übephase ist oder Üben oder ein Konzert oder ein Rennen eben, bin ich müde und ich muss mich dann einmal erholen. Und erst wenn ich mich dann genug erholt habe, dann überkompensiert der Körper mal kurz und ist in der Superkompensation, heißt es dann, oder ist schon einfach kurz ready, weil Angst hat, es kommt wieder der Reiz. Und dann der nächste Reiz kommt, dann steigert sich das Niveau. Aber bei Musikern ist ja oft das jeden Tag Reiz, 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 Reiz. Und wir kennen das aus der Psyche. Und das ist dann jeden Tag Reiz, Reiz, Reiz und zu viel, es geht nach unten. Das ist dann diagnostiziert Burnout, oder? Und was passiert auf einer Burnout-Klinik? Die gehen spazieren, die haben gute Gespräche, die tun gut essen. Da wird dann wieder irgendwo das aufgebaut. Und beim Sportler ist das halt nicht so. Der hat einen Ruhetag. Der hat einmal eine leichte Einheit. Der hat eine harte Einheit. Das hat alles viel mehr Variation und Variante und folgt einfach gewissen Gesetzen, die es schon seit Jahrzehnten gibt in der Trainingslehre. Und das haben wir dann probiert umzulegen. So, ja.
Also einfach so schön, weil man hat das Gefühl, es ist einfach überall Musik. Gemeinsam fort bilden. Auf der Woodstock Academy vom 24. bis 30. Oktober 2025 in St. Gilgen, Strobel und St. Wolfgang am Wolfgangsee. Gemeinsam workshoppen, auf mehr als 20 Instrumenten von den Superstars der Blasmusik lernen, interessanten Vorträgen lauschen und beim Einzel- und Registerunterricht dazulernen. Jede Menge Woodstock-Feeling und lässige Events gepaart mit deiner musikalischen Weiterentwicklung. Buch dir jetzt deinen individuellen Stundenplan und plane ganz unverbindlich die perfekte Woche für dich und dein Instrument. Direkt unter www.woodstockacademy.at.
Die Leute sind einfach gut drauf. Es ist einfach Urlaub. Es ist kein Muss. Es ist einfach Urlaub.
Jetzt stelle ich mir grundsätzlich die Frage, auch mir rückblickend, also weil im Studium habe ich wahrscheinlich genau das Gleiche gemacht wie ihr, einfach viel gespielt,
ja,
weil darüber nie gesprochen wurde. Also es hieß halt, das und dann steht man da halt seine, was weiß ich, 4, 5, 6 Stunden in dem Raum, geht vielleicht zwischendrin mal noch einen Kaffee trinken, weil man irgendwo mal gehört hat, okay, man soll zwischendrin doch auch mal eine Pause machen. Aber warum hat das jetzt so lange gedauert, bis ihr drauf kamt, dass man vielleicht da mal auch sportwissenschaftliche, körpergesetzliche Kenntnisse darauf ansetzt und nicht einfach nur, okay, Instrument, mach einfach.
Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube einfach, erstens haben es ganz viele Musiker einfach zu einem unglaublich hohen Niveau auch so geschafft, oder? Mit einfach ganz viel Umfang. Mhm. Wie viel da durch den Rost gefallen sein, werden wir nie erfahren.
Ja.
Also es hat einfach schon auch sehr oft funktioniert, aber ich glaube auch ganz oft halt nicht funktioniert. Und manche haben halt auch das Glück gehabt bei mir, dann sind vielleicht bei einem Professor gewesen, dem war das auch echt einmal, und Anführungszeichen, egal, wenn man mal müde war beim Unterricht oder mal einfach dann nicht fit war und der hat dann mit einer Stunde Duette gespielt und dann aufgeheitert und das war gut und ist auf eine Pizza gegangen. Und der hat dann so viel bewirkt mit der leichten Einheit anderer, schickt die vielleicht dann ins Übekammerl und dann musst du wieder 3 Stunden üben und so. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum das so lange dauert hat. Ich frage mich ja immer, warum haben sich so viele Kinder auf der Herdplatte verbrennen müssen, bis einer mal die Idee gehabt hat, nicht immer zu warnen, Selbsterfahrung ist wichtig, die heiße Herdplatte, aber irgendwann war einer so schlau und hat gesagt, okay, jetzt haben sie recht viel die Finger verbrennt, Induktion. Genial. Vielleicht haben wir haben nichts Neues erfunden. Vielleicht ist ein bisschen Induktion. Es geht schneller und es tut weniger weh. Keine Ahnung. Ja. Spannend, spannend auf jeden Fall.
Bin ich noch gar der Koch mit Gas. ich glaube, es ist wahrscheinlich einfach ein Generationending, aber warum? Das Wilde ist halt, wenn man zurückdenkt, entweder man hat Glück und die Connection zu seinem Professor oder zu seinem Lehrer funktioniert. Weil ich kann mich erinnern, wie ich jung war, das Internet war vielleicht Gott sei Dank in manchen Bereichen noch viel kleiner.
Wie alt bist du, damit die Zuhörer das einschätzen können?
34 geht noch. Das war dann wahrscheinlich so vor 16 Jahren ungefähr, wenn ich richtig gerechnet habe. Genau, jetzt glaube ich, ist das Problem für Studenten oft, dass die Fülle an Informationen so riesig ist, sodass man einfach das Problem hat, dass man filtert. Aber bei uns in dieser Zeit war einfach, wie ich ein junger Student war und in Linz studiert habe, ich habe blind das gemacht, was mir mein Professor gesagt hat. Und wenn der Professor gesagt hat, vor dem Vorspielabend übst du 2 Stunden, dann habe ich 2 Stunden geübt. Und ich glaube, aus dieser Zeit kennen wir einfach in der musikalischen Erziehung ein bisschen, wo wir einfach das gemacht haben, was ein Mensch sich gedacht hat. Und da sind natürlich großartige Musiker und Pädagogen auf diese Unis unterwegs gewesen. Aber trotzdem ist es eine Meinung, das muss nicht funktionieren. Und ich glaube, das, was wir jetzt machen, ist einfach, es ist ja im Prinzip lustig, warum es noch nie passiert ist, weil es ist ja jetzt nicht der unlogischste Gedanke, dass man die zwei Disziplinen verbindet und dann einfach ein bisschen hinschaut. Ich habe auch keine Antwort auf die Frage, eigentlich keine Ahnung.
Ja, vor allen Dingen, weil ja doch auch viele Profimusiker, zumindest jetzt so in den letzten Jahren, auch gute Sportler sind. Also es ist ja jetzt nicht mehr so abwegig, dass die Profimusiker nur noch Schnitzel essen gehen, sondern auch da schon irgendwie hat sich da ja auch was geändert. Also so ein Körperbewusstsein ist ja auch schon da. Also es ist,
ja. Ich glaube, das ist auch was wir bemerkt haben, diese Menschen Zum Beispiel der Luca Manni von Viererblech war einer unserer ersten, der in die erste Testphase mit uns gegangen ist. Und der Manni hat eigentlich in diesen Monaten festgestellt, dass er eigentlich sehr viel richtig macht, weil der Manni sein Leben lang daneben schon immer ein sehr sportlicher Mensch ist und auch aus dem Sport einfach gelernt hat, dass er eine Pause braucht, dass er ab und zu längere Einheiten braucht, ab und zu wirklich mal was, eine Spitze mit mehr Intensität. Und es war eigentlich für uns in der Entwicklung ganz ein cooler Moment, weil wir gemerkt haben, dass der Mann nicht gesagt hat, okay, sehr viel in diesem Plan ist eigentlich ähnlich, wie mein Alltag ausschaut. Und der Manni ist ein bisschen älter wie ich und spielt, glaube ich, wirklich noch immer auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und das war eigentlich eine erste coole Bestätigung für uns. Und das ist schon was, was sie zeigt, wenn man wirklich auch einen Bezug zu seinem Körper hat und ein bisschen ein Gefühl dafür, für wann brauche ich mehr Regeneration, wann kann ich mehr Umfang machen. Wenn man dazu einen körperlichen Bezug hat, dann tut man sich wahrscheinlich in der Musik auch eher leichter damit.
Mhm. Angenommen, also ich wäre jetzt Hörer und denke mir, wow, das klingt nach einem ganz spannenden Konzept. Ich komme zu euch. Was passiert als erstes? Was macht ihr mit mir?
Das ist nichts Schlimmes. Was macht ihr mit mir? Hat jetzt so schlimm klungen. Na, also in der ersten Kontaktaufnahme wird einfach mal telefoniert und dann erkläre ich den hoffentlich neuen Typen einfach, wie es funktioniert, wie es abläuft. Wir checken einfach auch ein bisschen, ob was sind bestehende Routinen. Und wenn wir dann einfach entscheiden, dass wir in die Planung gehen, dann wird es wieder ein zweites Gespräch drauf geben und da werden diese Themen einfach noch vertieft. Da schauen wir ein bisschen auf Stärken, Schwächen. Wir schauen unsere Überroutine an, die schwierigste Frage, und das ist immer, das zeigt eigentlich schon, wie wir denken als Musiker. Die schwierigste Frage ist immer schon, wie viel Umfang pro Woche willst du in einem Plan haben? Und die meisten sind dann einfach einmal eine Minute ruhig und sagen dann als Antwort irgendwann, ja, so 3 Stunden am Tag. Also man überlegt sich eigentlich nicht, okay, was ist mein Wochenpensum? Genau, und solche Dinge klopfen wir einfach gemeinsam ab und genau gleich auch wie Einschränkungen, wenn es jetzt zum Beispiel immer heißt, Montag ist mein Kindertag, da kann ich nicht, oder am Wochenende will ich weniger üben, oder Mittwoch bis Freitag ist mein Unterrichtstag, dann beziehen wir das nachher in die Planung ein. Genau, und nach diesem Start ist eigentlich der Markus dran. Es kommt dann für uns eine 2-wöchige Vorausschau, die wird per E-Mail zu uns geschickt. Da stehen dann Ziele drin, längerfristige Ziele. Das kann zum Beispiel, wenn der Start im Jänner ist, ein Ziel im September sein. Der ganze Plan hängt immer in dem großen Bereich drin. Und dann planen wir eben mithilfe der Termine, die wir kriegen. Also da steht dann zum Beispiel drin, Montag habe ich Probe, Dienstag, Mittwoch frei und so wird es ein bisschen Informationen an uns geben. Genau, und dann kommt der Plan zu Markus, der dann, das kannst du eigentlich selber erzählen, was du dann machst.
Genau, ja. Ja, okay. Ja, ich probiere dann, ich versuche dann den Musiker abzulegen in mir und probiere dann das ganz rein, wie ein Trainingsplan für die anderen Sportler, die ich betreue, zu schreiben und schauen wir dann an, okay, wann hat der Mensch seine Ziele, was sind die Ziele, sind das die und die Konzerte, der Wettbewerbe, ganz egal. Erstelle da auf so ein großes Ziel hin einmal so einen Makrozyklus, heißt es dann, also dann wirklich einmal eine Form quasi, kann ja immer nur in Wellen gehen, es gibt nicht so die Senkrechte oder die 45-Grad-Kurve für einen Sportler nach oben, das geht nicht. Und dann gehe ich da in ein bisschen kleinere Zyklen, das sind dann so Mesozyklen, das sind dann ein paar Wochen und so, kriegt man dann ein bisschen ein Gefühl dafür, okay, in der und der Woche wird der Mensch vielleicht einmal mehr Umfang brauchen, mehr Intensitäten haben, einmal Ruhewochen brauchen, damit sich einfach da die Form nach oben steigt. Und dann geht man noch in die kleineren Zyklen, das sind dann die Mikrozyklen und das sind wirklich dann die einzelnen Tage, die ein paar Tage miteinander und teilweise auch an einem Tag einmal verschiedene Einheiten, zwei Einheiten und so. Und die schreibe ich dann gleich in den Plan rein, weil da ist immer nur für 2 Wochen. Mhm. Das ist das, was ich immer dann kriegen und nach den 2 Wochen kommt der nächste. Und da wird dann reingeschrieben, heute mit dem und dem Umfang oder was man zur Verfügung hat, ist das und das war halt das Ideale, bitte so und so machen. Beispiel 1:30 in dem und dem Bereich. Die Bereiche werden vorher gut abgegrenzt. Was ist intensiv? Was sind jetzt da? Was ist Grundlage jetzt für uns? Was ist jetzt da?
Was könnte das sein? Mach mal ein Beispiel.
Ja, es gibt zum Beispiel den Rekompensationsbereich, das ist der tiefste, das ist so der aktive Erholungsbereich. Das ist natürlich gar nicht abhängig. Ist das jetzt ein Amateurmusiker, dann Beispiel, und das ist gerade Weihnachten, ist das vielleicht ganz locker ein paar Weihnachtsliedl blasen, die sind meistens in einer eingestrichenen Lage bei einem Trompeter oder so, ganz was Feines. Dann gibt es den Grundlagenbereich, das sind so die Basics. Dann gibt es den Grundlagen 2, jetzt nennen wir es einfach so, Bereich, das ist so das Kraftausdauertraining, so, auch beim Musiker, weil es ist ja auch ein Muskel. Da gehen wir ja dann jetzt ganz viel auf den Muskel, geht man da ja einer. Dann gibt es den nächsten, ist so der spezifische Bereich, Wettkampfbereich, also das ist dann wirklich das, was wird von dem gefordert. Für einen Orchestermusiker ist Orchesterliteratur, für einen Studenten ist vielleicht Probespielliteratur. Und dann gibt es den Entwicklungsbereich oder Spitzenbereich, das ist dann wirklich ganz harte Etüden, ganz harte Übungen und so. Und das wird aber vorher natürlich schon, weil jetzt hat ja nicht jeder die gleichen Empfinden oder das gleiche Niveau. Genau. Und so schreibe ich dann da Tag für Tag rein, das war halt gut mit den Intervalle oder im Ruhetag etc. Und schicke das dann den Dom wieder und der Dom befüllt das dann mit Musikalität. Und das ist das, was ganz gut funktioniert eigentlich. Ich mache das wirklich so gut es geht aus der Trainingslehre. Nur mit dem wissenschaftlichen Gedanken, was ich da habe. Und der Dom befüllt es dann mit dem Ganzen, was es ja ausmacht auch, gell? Das, was der Musiker ja dann braucht, wo mentale Komponenten drinnen sind und so. Und so probieren wir da, dass der am Tag X sich eben so gut fühlt, wie er gern hätte. Ausgeruht ist, mit einer gewissen Vorbelastung, etc.
Witzig. Und funktioniert. Ich glaube, das Wichtige, wenn das dann jetzt für einige, die zuhören, einfach nach Sport klingt, natürlich, diese Prinzipien stecken dahinter, und diese Prinzipien von Belastung und Periodisierung und Progression. Aber das gilt nicht immer nur für die Muskulatur, für die Lippenmuskulatur. Das ist, wenn man diese Prinzipien in Verbindung setzt mit Lernforschung, dann wird man da eigentlich trifft sie das. Das ist wirklich, eigentlich gilt es dann genau gleich für mentale Belastung, und genau gleich für Lernen. Wir haben jetzt zum Beispiel Studenten, die sich auf einen Wettbewerb vorbereiten und einfach 4 Stücke haben in der Literatur, und wo anhand dieser Prinzipien in Verbindung mit Lernmethodiken einfach versucht wird, einfach diese Stücke effektiv zu lernen, in ein bisschen eine Variation vom Lernen. Und das kommt dann immer je nach Ziel, das ist völlig wurscht. Und wenn das ist, ich will zu Weihnachten den böhmischen Traumoktave höher spielen, dann werden wir dir ein Jahr lang einen Plan bauen, damit du am 24. Dezember das Ziel erreichst. Und das ist eigentlich jetzt in dieser Entwicklung von Typa, wo wir wirklich hauptsächlich mit diesem Gedanken aus Sport und Musikverbindung reingestartet sind, eigentlich das, was sich nach und nach noch so ergeben hat, dass es eine Spitzeneinheit im Entwicklungsbereich kann, auf die Lippen sehr locker sein, aber einfach vielleicht mit 7 Kreuz und 7 B und dann wirklich 20 Minuten völlig mental fordernd. Und es bringt noch so eine weitere Komponente rein, weil es einfach, ich fordere mich nicht nur auf der Lippen oder periodisiere meine Kraft und Belastung, sondern wirklich kann meine mentale Belastung einfach auch gut steuern.
Ich habe ganz viele Fragen. Weil Markus gerade gesagt hast, du füllst es dann mit Musik. Kannst du da 1-2 Beispiele mal machen, was das dann im Konkreten heißt, damit die Zuhörer sich so ein bisschen vorstellen können?
Ich gebe dir was vor,
ja,
du füllst mit Musik. Okay?
Sehr gut.
Sehr gut. Das finde ich ein guter Plan.
Der Andi ist unser Typ, oder Andi?
Ja.
Ja.
Okay, Andi ist unser Typ. Andi, was hat Dienstag? Du hast mir jetzt ein kurzes Feedback geschrieben, hab's vergessen. Was hast du am Dienstag? Wie viel Zeit hast du da? Oder ist da irgendwie, hättest du da Zeit zu üben?
Am Dienstag habe ich ab nächster Woche keine Zeit mehr. Oder nur noch. Nee, ist wirklich so, weil mein Stundenplan sich ändert. Dann ist es jetzt doof. Am Dienstag habe ich eine halbe Stunde.
Am Dienstag ist eine halbe Stunde.
Ja.
Und Mittwoch hast du auch was?
Mittwoch hätte ich 1,5 Stunden.
Okay, und am Donnerstag ist ein Vorspiel, oder? Was haben wir am Donnerstag?
Samstag, lass uns Samstag Konzert machen. Das ist
okay.
Okay. Donnerstag hätte ich auch nochmal Stunde bis 1,5.
Okay.
Und Freitag 2.
Okay. Super. Dann ist es einmal schon super, dass wir viele Tage haben und Zeit. Dann gehen wir nämlich gleich von dem
Tschüss, du auch schon, Markus, oder?
Keine Ahnung. Von dem Tag X, wo du das Konzert hast, da gehen wir jetzt retour. Also am Tag X braucht man geht immer von dem Zeitpunkt, von dem Event retour. Dann braucht man da auf jeden Fall mal, da haben wir den Tag, also das Konzert. Mhm. Dann braucht man am Tag davor, das ist der Freitag, braucht man Aktivierung. Da hast du 45 Minuten in Grundlage, Basics, und dabei 3x5 Minuten in dem spezifischen Bereich, in dem dann dein Konzert sein soll, in der Intensität, in dem beim Konzert spielst. Das schreibe ich dir rein. Dann schreibe ich da rein noch am Tag davor, das ist der Donnerstag, hast Ruhetag, ganz wichtig, da machst du Ruhe.
Okay.
Steckt der Trainingsprinzip dahinter, aber das muss man, wir müssen jetzt keinen Trainingslehrgang machen da.
Ja, aber du kannst ja kurz mal in ein, zwei Sätzen, du musst das nicht komplett ausführen, aber so in ein, zwei Sätzen vielleicht, welches Prinzip dahinter steckt.
Das Event am fittesten ist man am Tag 2 von einer viertägigen Block. Am Tag 2 ist man am fittesten. Am Tag 1 macht man mäßig, da machen wir jetzt die Aktivierung, wir gehen ja retour und wieder eins retour von dem Einser ist ja dann der Vierer. Und vier ist immer ganz locker. Vier ist Ruhetag oder aktiv erholen. Wir machen jetzt Beinhaut an Ruhetag am Donnerstag. Du machst den Haushalt, kochst, machst alles andere, aber nicht spielen.
Gut.
Wieder einen Tag retour ist dann der Dreier, der dritte Tag. Und der sollte relativ umfangreich sein. Nicht zu intensiv, aber umfangreich. Und das war jetzt der Mittwoch. Mittwoch. Wie viel haben wir am Mittwoch Zeit? 1,5 Stunden bringst du ein, oder?
Ja.
Keine Ahnung. Ja, 1,5 Stunden. Ja. Wieder. Und dann sind wir am Dienstag, das ist jetzt wieder eins zurückrechnen, der zweite Tag. Und am Dienstag lassen wir die schon her, 1:15 Uhr, Grundlage, und dabei 3x15 Minuten im Spitzenbereich, also richtig knackig üben. Genau. Das habe ich jetzt eingeschrieben, mit ein paar Farben. Und jetzt kommt der Dom und der hat einfach viel mehr Aufwand wie ich.
Ja, der muss ich mich jetzt schon ausbissen, weil der Andy hat am Dienstag nur eine halbe Stunde Zeit.
Richtig. Also,
dann hast du eine halbe Stunde High Intensity.
Okay.
Ja, wirklich. Ja.
Okay, dann baue ich jetzt darauf aufbauend vom Samstag zurück. Je nach Gefühl und Erfahrung aus den letzten Wochen, wenn der Andy am Samstag Brassband Hessen Konzert hat, dann weiß er schon, okay, ich möchte mich am Vormittag auch kurz aktivieren am Samstag. Und dann macht er vielleicht 3 Minuten Atemübungen, 15 Minuten saubere Basics, die er am Abend braucht. Auch schon im Warm-up findet das Ziel statt. Das heißt, ich aktiviere mich schon für das Ziel am Abend. Und dann steht da zum Beispiel drin 3x3. Das heißt, 3x wirklich in der Spannung vom Konzert. Und das heißt dann 3x3 Minuten Brassbandstück auf scharf. Das heißt, wirklich in der Spannung vom Abend. Man muss nicht Vollgas sein, wenn ich Flügelhand spiele und nur schöne lyrische
Flügelhand-Solo
spiele. Ja, dann Vollgas. So habe ich Brassband in meinem Kopf auch abgespeichert, Vollgas.
Ja, ja.
Genau, dasselbe passiert am Tag davor. Am Tag davor genau gleich in die Aktivierung gehen, genau gleich in die Spannung eben vorbelasten. Das wird dann einfach ein bisschen länger, auch je nach Gefühl natürlich. Wenn einer sagt, okay, ich habe aus der Erfahrung, deswegen, wenn jetzt wer zum Beispiel mir eine E-Mail schreibt und sagt, hey, ich habe in 2 Wochen ein Konzert, wirke Wunder, es wird nicht funktionieren, weil es natürlich kann man aus der Erfahrung dann lernen, okay, vor 6 Wochen habe ich es schon probiert und eigentlich brauche ich am Tag davor wirklich 2 Stunden, nicht nur 1 Stunde. Aber das wächst einfach gerade in dieser Planung aus der Erfahrung dann, wo man dann wirklich die Erfahrung kriegt und nebenzu drauf einfach die Sicherheit, weil ich weiß ganz genau, okay, ich habe es jetzt 3x genau gleich gemacht, funktioniert. Ich kann immer noch am Konzerttag, keine Ahnung, eine Lebensmittelvergiftung kriegen, dann wird es nicht funktionieren, aber die Erfahrung gibt so viel Sicherheit mental, gerade wenn ich weiß, ich habe diese Sicherheit, wenn ich am Freitag super 2 Stunden aktiviere, dann kann ich am Donnerstag wirklich den ganzen Tag schlafen oder spazieren gehen oder den Abwasch oder was auch immer. Genau, und dann gehen wir zurück am Mittwoch, glaube ich, waren es 1:30 Uhr.
Ja.
Oder mehr?
1:30 Uhr.
1:30 Uhr, da würde ich dann wirklich, weil es schon scharf ist, wirklich in einer guten Intensität bleiben. Und das ist dann immer, manche verstehen es manchmal ein Missverständnis. weil man denkt, höhere Intensität heißt jetzt wirklich eine Stunde lang hohe Töne aushalten. Intensität kann man zum Beispiel einfach über Pausen steuern. Wenn ich jetzt sage, ich will eine hohe Intensität, dann spiele ich wirklich Basics mit wenig Pausen und schaue, dass wirklich mal 30 Minuten durchgeht. Dann schnaufe ich vielleicht 5 Minuten durch. Dann spiele ich 5, 6 Bassbandnummern durch, damit ich auch schon vor dem Ruhetag in die Spannung komme. Komme wirklich am Schluss ordentlich herausfordern und ordentlich auch mit müde Lippen und mental ein bisschen leicht angeschlagen in den Ruhetag begeben. Und an diesem Tag würde ich mich zum Beispiel dann nicht ausspielen, weil dann heute die Spannung einfach über den Ruhetag drüber und bin trotz der Ruhe, die mich einfach frisch macht, noch immer spritzig, weil die Spritzigkeit noch immer drin ist. Bei manchen funktioniert es dann besser, wenn man vor diesem Ruhetag vielleicht kurz ausspült. Eigentlich würde ich es nicht machen, aber das ist natürlich auch wieder eigene Erfahrung. Und weil der Dienstag nur 30 Minuten ist, kurze Spitzen, einfach die Trompeten mal auspacken oder das Kornett und einfach mal spielen und einfach mal Gas geben, 30 Minuten, auch mental einmal nicht belasten und einfach wirklich einmal Spaß haben an der Brassband-Literatur. Und es kommt immer wieder, je nachdem, für wen der Plan jetzt ist, wir treffen uns jetzt gerade zum zweiten Mal, glaube ich.
Ja.
Und diese Woodstock-Woche, Academy-Woche hat mir nicht gereicht, dass ich die gut genug kenne, aber für manche ist es dann einfach cool, wenn sie einmal eine kreative halbe Stunde dazwischen machen, die wirklich anspruchsvoll ist. Einfach einmal weg mit dem Kopf vor der Literatur. Andere brauchen vielleicht in der Woche vorher mehr diese Literatur, weil sie die Sicherheit brauchen. Aber genau, so steigert sich ja Wochen am Samstag hin und garantiert wird oder soll optimalerweise garantieren, dass man frisch ist am Konzerttag.
Wer kommt zu euch? Sind das eher Profis oder sind da auch mittlerweile Amateurmusiker dabei?
Der Großteil sind momentan Studenten, einige Musikschullehrer, es waren aber auch schon Amateure dabei. Wir haben aber einige Amateure dabei, die natürlich, wenn du ein ambitionierter Amateur bist, brauchst du auch irgendwie eine Struktur. Und ich glaube, für einen Amateur ist es manchmal schwieriger, dass er sich eine Struktur baut, weil einfach für einen Profi ist das Umfeld leichter. Ich kann man irgendwie leichter ein Trio zusammenstellen für einen Rekom-Top oder was auch immer. Genau, also auch für Amateure, weil das ist auch für uns wirklich cool in der Planung, wenn es abwechslungsreich ist, weil mir ist es schnurzegal, ob das Ziel, wie gesagt, dieses Frühlingskonzert in Duntenhausen ist oder ein Heidenkonzert im Musikverein, oder sei es nur, dass wirklich zu uns wer kommt und sagt, hey, ich habe wirklich ein bisschen ein Problem, ich brauche ein bisschen eine Struktur, dann ist das unser Ziel und das Niveau ist völlig nebensächlich, völlig egal.
Wie viel Disziplin brauche ich dafür? Weil ihr könnt mir ja einen Plan schreiben und wenn ich dann trotzdem irgendwie, also keine Ahnung, Dienstag halbe Stunde und dann verzögert sich der ganze Tag und ich überlege mir, boah, ich gehe lieber auf die Couch.
Ja.
Dann ist ja der ganze Plan schon wieder dahin.
Dann kann man adaptieren natürlich, für das sind ja auch raus, sonst könnte ich ja einen Plan vom Internet irgendwie runterladen oder generieren oder keine Ahnung wie. Also dann kann man natürlich schon agieren und eingreifen. Aber prinzipiell dadurch, dass man eigentlich einen Schuldigen hat, wenn das nicht funktioniert, das sei dann der Trainer, das wäre dann eh der Dom. ich verdecke mich ein bisschen. Braucht es als wichtigste Tugend wahrscheinlich braucht es nur das, dass man Durchhaltevermögen hat oder ja, da sich selbst treu mal für einen Zeitraum bleibt und den Plan treu und den einfach abarbeitet und einmal Vertrauen hat. Ich glaube, Vertrauen ist ein Riesending. Vertrauen in was Neues und vielleicht auch darauf, dass die Expertise jetzt von da schon auch vielleicht vorhanden ist. Also jetzt in dem Typ vielleicht noch nicht, aber in einem Planerstellung, ich habe jetzt doch schon sicher also satt über 1000 Trainingspläne geschrieben. Also das geht schon weit drüber. Und natürlich hat man einmal einen Sportler verhorzt und einmal, oder Sportlerin, das kann passieren und so, aber prinzipiell ist da schon viel Erfahrung da, dass eigentlich, ja, also das Abarbeiten, das ist, glaube ich, dann das Größte. Und dann das Beenden einfach, auch das gut sein lassen, wenn da steht eine Stunde 15 und es ging aber halt so gut und das war so lässig. Aber das ist dann gewesen. Das tut ja der Sportler tut ja auch nicht. Der lässt es dann. Der geht mit einem guten Gefühl heim und regeneriert. Oder so, ja.
Ich glaube, die Disziplin ist natürlich Teil von dem Ganzen, aber aus meiner Erfahrung sind jetzt die wirklich super mit uns kommunizieren in der Planung, die einfach dann einmal, weil das ist Teil von dem Ganzen, wenn du irgendwie Adaption brauchst oder irgendwie Fragen hast, kann man die jederzeit stellen. Die wirklich intelligente Fragen stellen, die sich einfach damit beschäftigen und einfach mit uns quasi in der Planung mitlernen. Und dann ist jederzeit, wie gesagt, eine Adaption möglich. Bei denen funktioniert es einfach so gut, dass die dann das Vertrauen in sich selber kriegen und einfach wissen, okay, man muss ja das nicht über 24 Monate machen. Es ist wahrscheinlich super für uns, so wie wir es eigentlich aus der Trainingswissenschaft jetzt wissen oder irgendwann einmal auf diesen Plan hingeschaut haben. Diese Jahresplanung, die ein Sportler hat, und wir uns eigentlich immer gedacht haben, okay, vielleicht haben wir Blasmusikkinder deswegen so viel richtig gemacht, weil im Sommer von Juni bis Anfang September haben wir Polka gespielt und Spaß gehabt und einfach mal nicht drüber nachgedacht. Und es war eigentlich unser Grundlagenvorbereitungstraining. Und das haben wir in diesem Spirit gemacht, indem man halt Blasmusik spielt. Genau, und ich glaube, es ist super, wenn man intuitive Phasen hat, aber wenn man Ziele erreicht und man einfach versteht, okay, ich brauche ein bisschen einen Plan und eine Struktur, dann es geht leichter, es geht effektiver, es geht besser. Und jetzt eigentlich für mich sind es immer zwei Typen von Typen, die wirklich zu viel Umfang machen oder einfach nur Umfang und einfach viel, die man wirklich bremsen muss und manchmal erzwingen muss, dass man reinschreibt, okay, heute halt Ruhe und du spielst wirklich keinen Ton. Und dann gibt es die anderen, die einfach irgendwie einen Push brauchen, die einfach mit dieser Struktur merken, okay, heute kann ich 4 Stunden üben, weil morgen mache ich nur 1 Stunde und am Sonntag habe ich wieder viel frei. Und genauso geht es mir. Das gibt mir so wahnsinnige Ruhe einfach, wo ich früher vielleicht mit einem schlechten Gewissen am Sonntag nur 1 Stunde üben gefahren wäre und eigentlich was Schlechtes geübt habe, weil ich dann einfach nicht in der Spannung geübt habe, in der ich spielen hätte sollen. Und so gibt es da einfach eine Sicherheit und ein Vertrauen, dass einfach, wenn du das machst, dann funktioniert es einfach besser.
Ich finde es so spannend, als ich euren Vortrag gehört habe bei der Academy. Hat mir das und seitdem tatsächlich so ein bisschen die Ruhe gegeben, dass ein Tag sp nicht spielen völlig okay ist. Auch aus körperlicher Sicht. Also, weil man ja aus dem Studium so ein bisschen rauskommt mit, ich muss ja doch irgendwie, ich muss ja üben. So. Das hat mir seitdem tatsächlich so ein bisschen Ruhe gegeben, wobei ich immer noch so ein bisschen mit meinem Hauptjob und Kind und tausend Sachen natürlich immer kämpfen muss, da irgendwie eine Routine reinzubringen. Also das ist tatsächlich dieses Vertrauen und diese innerliche Ruhe, auch zu sagen, okay, es ist okay, mal einen Tag nicht zu üben.
Ja, ich verstehe, ja.
Also dafür bin ich schon mal euch sehr dankbar. Dass
Ja, bitte. Ja. Ich für manche der härteste Tag.
Ja, manchmal schon.
Auch nicht nur für den Musiker, auch für den Sportler
Ja.
ist oft der härteste Tag. Also, weil dann ist da vielleicht dann schön Wetter und man kann 6 Stunden Berggehen oder eine richtig coole Radrunde fahren oder man kann Bierzelt springen gehen oder man kann, ja, ich verstehe dich
Ja.
gut. Das ist der Ruhetag. Aber da kann man ganz viele andere schöne Sachen machen.
Das stimmt. Wenn man Kinder hat, sowieso.
Das, ja.
Dann gibt es genug andere Dinge. Ich würde mal zu den Zuschauerfragen ein bisschen übergehen. Die
Sehr
überschneiden
gern.
sich sowieso so ein bisschen. Wie kann man am besten üben, wenn man viel auf einmal vorbereiten muss?
Viel an Stücken nehme ich jetzt einmal an.
Nehme ich auch an, ja.
Ja. Viel üben. Na.
Danke.
Intelligent und geschickt aufteilen, glaube ich. Und da muss man sich wahrscheinlich dann ja wirklich vielleicht einen Plan zurechtlegen. Ob der Plan dann von uns geschrieben wird oder von einem persönlich gemacht, aber wenn ich ganz viel Kübels gleich an Farbe anrühren muss, dann muss ich mir ja echt überlegen, okay, und die sollten ja im besten Fall vielleicht mal gleich fertig werden oder mit Kochen, dann braucht es eine Struktur einfach, gell? Also, wenn man ein großes Menü für viele Menschen kochen will oder so, dann braucht es einfach eine Struktur und das wäre dann vielleicht da. Und dann muss ich mir überlegen, was dauert am längsten, was habe ich schon, was kann ich schon. Genau, und dann geht man da wahrscheinlich in der Planung. Wenn wir das übernehmen sollten, übernehmen das dann natürlich wir, aber ja, ich denke, da ist mal zuerst eine Selbstreflexion eine wichtige mal Anamnese und was ist, ein Ist-Zustand erheben, das ist ja ein Riesenthema bei uns auch, bei den Vorträge oder so von der Diagnostik, wenn ich da oft sprich, da hat halt einfach der Sport viel voraus an Messungen. Aber das ist wahrscheinlich dann das Um und Auf, oder? Der Ist-Zustand von den verschiedenen Sachen, wo ich stehe und wo muss ich hin. Und dann gibt es da, glaube ich, schon einen relativ klaren Plan. Technisch, keine Ahnung, tue ich mich leichter, brauche ich weniger, kann ich vielleicht am Ruhe, an einem lockeren Tag ein bisschen Technik üben. Kraft ist ein großes Thema, Beispiel. Also würde mich nicht so stressen, wenn man Struktur hat. Ohne Struktur, glaube ich, ist Wahnsinn. Ja.
Ich glaube, das praktische Typ, Entschuldige, nur kurz ein praktischer Typ fürs Üben, einfach eher kurzer. Kurze Blöcke mit einem guten Fokus einfach. Und ich glaube, wenn man sich hinsetzt und überlegt, wie kann ich das jetzt am besten üben, wo ist meine Priorität, wo muss ich anfangen, dann ist man schon vielen anderen einen großen Schritt voraus. Und dann einfach auch ein bisschen Variation im Lernen. Einfach manchmal Durchläufe wieder abchecken, okay, wo braucht es eine Arbeit, wieder mal abspülen, dann wirklich einzelne Tage wirklich nehmen, wo ich mir nur eine Stunde hinsetze und wirklich in der Spannung vom Konzert einfach Wiederholungen und üben und dann heißt es arbeiten für eine Stunde. Und am nächsten Tag vielleicht ist wieder Auftrittstraining oder Performance und am nächsten Tag gehe ich vielleicht hin und mache doch nur Basics, die jetzt wichtig sind, genau für diese Stücke, weil es irgendwas Lyrisches ist oder was auch immer. Einfach eigentlich anhand dieser Prinzipien einfach ein bisschen hinplanen auf den Tag.
Wenn ich jetzt hergehe und habe jetzt, keine Ahnung, 4-5 Stücke. Ich mache mir vorher einen Plan, okay, keine Ahnung, Mittwoch Ruhetag oder so und ich merke aber Montag, Dienstag, okay, ich bin gar nicht so weit, wie ich gern wäre. Dann kommt ja innerlich Unruhe auf. Dann ist ja natürlich schwierig zu sagen, okay, am Mittwoch habe ich ja eigentlich Ruhe angesetzt, weil ich ja eigentlich Angst habe, dass mir die Zeit ja dann ausgeht. Wie geht man damit um?
Ich würde, wenn es jetzt um Stücke lernen geht, würde ich den Mittwoch zum Beispiel nutzen und einfach mental üben, 2 Stunden hinsetzen und dann vergisst man ja immer, dass dieses Musizieren ja ein sehr großes Projekt ist. Dann kann ich wirklich vielleicht am Mittwoch schauen, dass ich mir die Verspannung, die ich mir in den ersten 2 stressigen Tagen reingibt habe, wieder rausdehne und einfach mich durchstrecke, sauber Atemübungen mache und einfach wirklich mental diese Stücke mir erarbeite. Ich kann mir 1 Stunde hinsetzen, das einfach wirklich mental trainieren. Ich brauche an dem Tag nur auf der Lippenpause, nicht im Kopf unbedingt.
Das führt mich zur nächsten Zuschauerfrage, Zuhörerfrage. Ich muss mir das mal angewöhnen, dass das überhaupt keine Zuschauer sind. Also Zuhörerfrage. Wie wichtig sind Übungen zur Atemtechnik? Also baut ihr sowas mit ein?
Beantworte ich, kommt immer ein bisschen drauf auf die Wünsche der Leute an. Wir können immer nur auf den Erfahrungen unserer Typen aufbauen und das wird am Anfang auch abgefragt, ob das zur Routine gehört. Aber um die Frage einfach simpel zu beantworten, wenn ihr einen langen Umfangtag habt, dann gehört es dazu. Wenn ich einen kurzen Tag habe, weil ich eh keine Zeit habe und wirklich nur 30 Minuten auf die Spitze spielen, werde ich es vielleicht weglassen. Vergessen unsere Typen auch in der Planung, wenn da 6 Stunden drinsteht, dann ist Teil dieser 6 Stunden, dass ich am Schluss mit 10 Minuten durchstrecke, weil ich es nach einem langen Umfangstag brauche. Und an diesen langen Tagen, wo ich wirklich Basics lege, ist Atmung immer dabei.
Mhm. Atmung am Anfang, in der Mitte, am Schluss oder immer mal wieder?
Ich glaube, das ist abhängig. Das muss man, glaube ich, dann individuell entscheiden. Das war wie Dehnen vielleicht beim Sportler. Kann man jetzt nicht so über den Kamm scheren. Würde ich mir jetzt nicht trauen. Dehnen. Okay. Vorher dehnen, nachher dehnen, beim Duschen, nach dem Duschen gar nicht. Am Ruhetag so ähnlich mit Atmen. Aber da wächst man ja dann zusammen. Dass der Trainer Tom und derjenige Typ. Mhm.
Spannende Frage kam, wie kann man Fortschritte am besten messen?
Gibt es einfach wissenschaftliche Methodiken. Mal die erste Messung vom Fortschritt ist immer, wenn man was meistert. Es kann sein, dass ich ein Konzert super spiele, dann werde ich für mich selber merken, okay, ich habe was gemeistert, ich habe mich weiterentwickelt. Das zweite ist Feedback von außen. Das können Experten sein, Lehrer, Profis, was auch immer. Aber natürlich Aufnahmen. Das ist die erste beste Messung von Fortschritten. Dazu braucht es natürlich, und deswegen ist das, was mich in den letzten Jahren extrem beschäftigt, einfach ganzheitliches Denken, weil dafür, dass ich meinen eigenen Fortschritt messen kann, muss ich natürlich auch feststellen können, habe ich einen Fortschritt, den muss man selber einschätzen können. Wem das schwerfällt, Aufnahmen, Videos, Unterrichtssituationen, aber wahrscheinlich für uns selber, für das Gefühl ist wirklich dieses Meistern von Aufgaben einfach, wo man einfach feststellt, okay, vor einem Jahr hätte ich vielleicht, du hast vorher gesagt, ich darf alles sagen, hätte ich mir vielleicht auf der Bühne in die Hosen geschissen und jetzt stehe ich oben und bin einfach super selbstbewusst. Und ich glaube, dieses Meistern von eigenen Challenges oder Herausforderungen ist eigentlich der beste Messpunkt für Fortschritte.
Okay, auch spannende Frage. Bin gespannt, ob ihr da eine gute Antwort habt. Welche Menge an neuen bzw. schwierigen Stellen schaffen wir in welchem Zeitraum?
Puh, da muss ich. Boah, schwere Frage.
Muss passen.
Geht es um schwierige Stellen in der Musikale, in einem Stück oder?
Wahrscheinlich, ja.
Wahrscheinlich.
Ich kann die Frage nicht mehr für mich selber beantworten, weil es wahrscheinlich von unfassbar vielen Faktoren abhängt. Ich bin momentan aus meinem Orchesteralltag draußen und über ein bisschen anders und würde jetzt technische Etüden wirklich auf 100% üben, wäre es wahrscheinlich sehr viel schlechter wie vor 5 Monaten noch. Also ich glaube, das hängt von wahnsinnig vielen Faktoren ab. Ich glaube, das Wichtige, und da gehen wir eigentlich schon wieder zur letzten Frage zurück, dass man sich selber einschätzen kann, okay, wenn ich mir jetzt 25 sauschwere Stellen hinlege und ich will die in 20 Minuten lernen, wird es wahrscheinlich schwierig. Vielleicht bin ich Michael Jackson und ich lerne es in 25 Minuten. Unterschiedlich wahrscheinlich. Aber schwierige, nicht zu beantwortende Frage für mich.
Darf ich kurz nachfragen, weil du sagst, dein Üben sieht anders aus. Was ist anders?
Bei mir, erstens ist es unfassbar schön, weil eigentlich ist genau das, was ich jetzt gerade mache, unfassbar nützlich für die Planung, weil es ist eine wahnsinnig intuitive Phase bei mir, wo ich bei einer Organisation arbeite, wo einfach sehr viel oft unplanbar ist, wo man in Situationen reinpoppt, wo man einfach spielt. Das ist ein bisschen wie ein kleines Blasmusikfestel nur in Uganda. Und trotzdem unterrichte ich wahnsinnig viel und bin gerade dabei, dass ich wahnsinnig oder hier einfach probiere, die Basics aufzubauen. Und deswegen mache ich wahnsinnig viel Basics mit diesen Leuten und spiele daneben einfach so viel intuitiv, dass sich das eigentlich von selber ergibt. Und dann kommt halt mittendrin einfach, dass ich mir denke, okay, heute spiele ich nichts, ich gehe jetzt hin und spiele 20 Minuten wirklich auf Kante. Aber natürlich spiele ich gerade sehr wenig schwere Literatur. Und auch wenn ich Basics mache, dann geht es da eher um wirklich die Base an Tonproduktion, was mir wahnsinnig hilft, dass ich einfach einen geilen Sound kriege, weil ich einfach diese Basics immer wiederhole, aber technisch ist einfach sehr wenig dabei, deswegen bin ich gerade ein Etüden-Slow-Motion-Posaunist.
Gibt es eine Formel für das effizienteste Verhältnis zwischen Häufigkeit und Dauer? Ist auch eine Frage, die kam.
Zwischen der Anzahl der Einheiten und zwischen der Dauer der Einheiten.
Ja.
Prinzipiell häufig wenig ist besser als selten viel. Also lieber mehrmals ein wenig. Die Reize setzen ist wesentlich effektiver, als wie einmal jedes Wochenende 6 Stunden. Das bringt nichts. Da bin ich jedes Wochenende. Das ist super Kompensation, was ich gesagt habe. Ein Riesenschaden entsteht, der Körper muss sich erholen. Erholt sich bis zum nächsten Wochenende ist er genau wieder gleich. Also das ist einmal auf jeden Fall was. Und dann würde ich sagen, man muss wieder von einer Zahl ausgehen. Wenn man sagt, man hat ungefähr, Beispiel, 8 Stunden Zeit vielleicht die Woche, dann würde ich das so versuchen, das lieber aufzuteilen. Aber eine Formel in einem Verhältnis setzen, nein, schaffe ich vom Kopfrechnen schon gar nicht.
Ja? Ich glaube, man gewinnt schon wieder, wenn man ein bisschen nachdenkt und einfach in Blöcke denkt, oder? Oder ein bisschen periodisiert und einfach die Häufigkeit und die Dauer dann einfach ein bisschen variiert und trotzdem schaut, dass man eine Progression hat und nicht mit 2-mal die Woche irgendwie 4 Stunden macht.
Nächste Frage ist, glaube ich, eher so eine mentale Geschichte. Wie schafft man es, Dinge nacheinander anzustauen, anstatt alles gleichzeitig? Also, ich habe mir das erklären lassen, ich habe nämlich nachgefragt, beim Spielen, okay, ich muss auf die Luft achten, ich muss auf Zunge achten, ich muss dann noch auch auf das achten und so. Also, ja.
Fokus setzen. Das ist eigentlich genau eigentlich das, was man aus dem Auftrittstraining oder im mentalen Training sie mitnehmen kann, wo man sich dann wirklich in dem Moment im Auftritt auf ein Ding fokussiert und einfach wirklich irgendwie da Stärke rauszieht. Das ist genau gleich beim Üben. Deswegen habe ich vorher gesagt, wenn ich jetzt wirklich schwere Stücke arbeiten würde, würde ich mir das wirklich in bewusste Blöcke einteilen. Die können sich ja dann spontan verändern, es ist ja völlig egal. Aber wenn meine Problematik einfach irgendwie immer die Artikulation ist, dann würde ich mich einfach mal 15 Minuten da draufsetzen und wirklich wenig, das kennen wir ja alle, wenn wir in einer Unterrichtssituation sind oder selber unterrichten und du hast einen Schüler, den du nicht kennst und gibst ihm irgendwie 3, 4 Ratschläge und auf einmal wird es schlechter, weil der einfach viel zu viel denkt. Ich glaube, irgendwann muss man uns eingestehen, dass wir eh nicht mehr als eins auch gleichzeitig machen können, Fokus setzen und nacheinander noch Prioritäten einfach abarbeiten und dann zusammenbauen.
Ja, ich würde das auch zum Tom ergänzen, also würde das auch so machen, also mit Struktur und nicht immer versuchen natürlich, man kann nicht immer alle Felder abdecken, oder das kann jetzt auch wieder, wenn man es vergleicht, auch in der Planung bei uns, wenn man das eingeschreibt, auch beim Sportler klappt das nicht. Das hat nicht jeder Skisprungschanzen daheim oder Formel-1-Strecken, die müssen auch anders an das herangehen und einfach in einer anderen Reihenfolge sich das vielleicht zurechtlegen, damit dann das große Ganze wieder zusammenstöpseln und dann funktioniert es schon. Also Fokus. Mhm. Ja, mal ist der Fokus halt woanders.
Okay. Zwischendurch habe ich noch eine Spaßfrage an dich, Thomas. Du darfst auch erraten, von welchem Kollegen die kommt. Ich soll dich fragen, ob du als Bassposaunist überhaupt aus Übererfahrung sprechen kannst.
Ah, okay, das klingt nach Georg Pranger.
Richtig.
Georg Pranger, ja.
Dankeschön. Ja, Georg. Liebe Grüße.
Sehr gut.
Genau, Georg hat auch mit uns studiert. War eine coole Generation. Coole Posaunenklasse in Salzburg. Gute Frage. Es ist keine Lüge. Ich habe in meinem ganzen Leben eigentlich ungern geübt. Und ich sage das gern, weil ich bin einfach nicht wahnsinnig gern alleine im Überzimmer. Ich arbeite lieber in einem Team wie allein. Ich will gern spielen und Spaß haben an der Musik. Und deswegen bin ich wirklich, glaube ich, ein schlechter Über. Und vielleicht bin ich wirklich deswegen an der Postposaune gelandet. Deswegen ist mir einfach Effizienz wichtig. Weil, wie gesagt, je weniger Zeit ich im Sommer im dunklen Kellerkammerl stehen muss, umso besser. Und wenn es dann auch funktioniert, ist doch cool.
Aber was für ein Instrument spielt der Georg jetzt?
Georg ist gelernter Wechselbosanist, Superbossbosanist und ist dann auf Sinfonium, weil das geht so viel leichter, hat er gesagt.
Dann kam noch die Frage, weil die haben wir ja so ein bisschen beantwortet, wie übt man in der Woche eines Wettbewerbs bzw. Probespiel? Wollt ihr da noch irgendwas ergänzen? Eigentlich nicht, oder? Das war ja, hat ja so. Jetzt ist noch die Frage, das habe ich noch so ein bisschen im Kopf vom Sommer, weil das würde ich gerne zumindest einmal kurz thematisieren, weil ich weiß, dass doch viel Amateurmusiker zuhören. Ihr habt mal so schön gesagt, dass eine Generalprobe von einem Musikverein einen Tag vorher eigentlich völlig ungünstig wäre.
Ja, genau. So wie ich schon vorher beschrieben habe, wenn man jetzt so von der Trainingslehre oder so retour geht, also einfach von der Erkenntnis am Tag vorher, niemand läuft am Tag vorher den Marathon einmal ab oder fort das Rennen einmal ab oder. Also man aktiviert sich für das Rennen oder für das Event. Musikalisch jetzt sollte man das gleich machen, eben unserer Meinung nach, einfach das ist ja nur unsere Meinung oder Erfahrung. Aber das ist einfach viel zu viel Reiz. Das brennt einen nur aus eigentlich. Oft ist es nicht anders möglich. Projektorchester etc. Habe gerade wieder so Orchester gespielt, da sind die Generalproben am Tag vorher, also an demselben Tag einfach am Vormittag, oder?
Ja, ja.
Das funktioniert halt oft einfach nicht anders, weil man die Leute herbringt, aber könnte ich das frei planen, würde ich die Generalprobe an einem anderen Tag setzen, ja, genau. 2 Tage vorher oder 3 Tage vorher in dem Fall. Dann ist nochmal ein feiner Ruhetag dazwischen. Und dann, ja.
Das heißt, wenn ich mit meinem Musikverein samstags Konzert habe, würdet ihr sagen, Mittwoch Generalprobe und dann 2 Tage.
Ja.
Also einen Tag Ruhe und einen Tag sollen sie daheim noch ein bisschen was machen und dann ist.
Ja, oder nochmal zusammenkommen am Freitag, vielleicht kann man ja. Vielleicht nimmt man die Generalprobe, Beispiel, würde hätte jetzt freie Ressourcen, würde ja Mittwoch die Generalprobe machen, würde sie aufnehmen, würde am Donnerstag jeden in Ruhe lassen, am Freitag ins Probelokal rein und vielleicht ein paar Stellen nochmal gemeinsam anhören und die Meinung drüber teilen, das und das habe ich mir angekocht, gelassen, sind sie jetzt nochmal ein bisschen proben. Man geht nochmal ein bisschen rein, spielt nochmal rein, eben in einem lockeren Setting, wie ich vorher gesagt habe, bei der Aktivierung, in einem Grundlagentraining quasi und holt sich da 3x5 Minuten oder was habe ich da bei dir gesagt, Aktivierung im Spitzenbereich und das mache ich dann auch mit der Kapelle, lasse ich halt noch 4, 5, 3 Mal, ist ja wurscht was, ein paar Stellen nochmal wirklich ausholen, wie beim Konzert und dann heim und fertig. Und dann ist das, ja, das war für mich ideal. Ja.
Ich glaube, wenn man es größer denkt, dann betrifft das eigentlich die ganze Probenphase, weil eigentlich, also zumindest in den meisten Blasmusikkapellen, die ich kenne, wird der Umfang und die Intensität immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und eigentlich wäre es, wenn ich jetzt zum Beispiel im April ein Konzert habe und ich starte Mitte Jänner, wäre es gescheiter, ich lege wirklich eine gute Grundlage im Jänner und im Februar, Er arbeitet mir diese Stücke einfach technisch gut und schaue, dass ich dann in den letzten 2 Wochen sogar eher weniger probe und nicht mehr. Ich glaube, die Erklärung dafür, dass die Blasmusikerbühnen dann immer noch sehr gut Leistung abliefern, ist, weil sich jeder konzentriert und wirklich voll mit Fokus auf der Bühne sitzt, weiß nicht, was geht. Aber wenn man es eigentlich umgekehrt sehen würde, Bass legen und dann einfach ausarbeiten, vorbereiten und dann zurück und dann komme ich spritzig zum Konzert, wird kein Sportler so machen, dass er eigentlich sie wirklich ermüdet in den letzten 2 Wochen vor seinem Wettkampf.
Was wollte ich sagen? Ja, ich versuche mal meine Vorstandschaft davon zu überzeugen, dass wir es dieses Jahr mal so ausprobieren. Mal sehen, ob ich es hinkriege. Ich würde gern noch ein bisschen größer denken. Also ich habe ja vorhin vorgelesen, dass du, Thomas, auch Schwerpunkt Ernährung einen Lehrgang zumindest gemacht hast. Welche Rolle spielt Ernährung beim Üben?
Ernährung ist ein wahnsinnig sensibles Thema, ein sehr persönliches Thema. Ich glaube, was Ernährung betrifft, kann man immer nur grundsätzliche Tipps oder Empfehlungen abgeben, aber ich glaube, bei Ernährung ist es so sensibel, dass einfach mit Ärzte und Ernährungswissenschaftler besser bedient ist. Ich glaube, den generellen Tipp, den ich zur Ernährung nur abgeben würde, ist einfach auch planen. Und überlegen, was macht man vorher und was für einen Zeitabstand zu am Konzert isst man, was isst man vorher, probiert man das vorher sogar aus. Wenn das ein Probespiel ist, dann kann ich das wirklich ausprobieren, ob mir das besser tut, wenn ich 3 Stunden davor ein Porridge mit Banane isst und einen grünen Tee trinke statt einen Kaffee. Einfach auch bisschen logisch denken, was Ernährung betrifft. Und natürlich, wenn ich zum Beispiel einen langen Übetag habe, dann tut es einfach gut, wenn ich nach dem Üben wirklich meine Regeneration, weil am nächsten Tag vielleicht Ruhetag ist, dass ich meine Regeneration gleich unterstütze und wirklich gesund ist und einfach Nährstoffe zuführe und gut trinke und vielleicht einfach wirklich Tee, viel Tee und dann einfach so die Regeneration unterstützt. Ich glaube, bei der Ernährung ist das Allerwichtigste nicht das, was man macht, sondern das, was man meistens falsch macht. Und Paradebeispiel, weil er vorher die Spaßfrage gestellt hat, wir haben einmal vor einem Klassenabend eine Stunde davor Kebab gegessen im Studium. Das war einfach eine schlechte Idee. Und ich glaube, Ernährung ist
für alle wahrscheinlich, oder? Wenn ihr Knoblauchsoße gehabt habt, dann wahrscheinlich für alle.
Ja, definitiv. Ich glaube, dass einfach dieses, weil du sagst, groß denken, ich glaube, dieses ganzheitliche Denken deswegen so wichtig ist, weil vielleicht habe ich mir den Übelplan gegönnt und habe wirklich 6 Monate strukturiert darauf hingearbeitet. Und dann habe ich vielleicht einfach 15 Minuten in der Aufregung, in der Nervosität, macht man eigenartige Sachen, wie vielleicht einfach eine Cola runtergeschüttet. Und deswegen ist mein Zuckerspiegel halt einfach völlig, völlig aus den Bahnen. Und dann kriege ich Knirrzittern auf der Bühne. Oder ich mache, was viele machen, da kann der Markus eine coole Anekdote aus dem Sport erzählen, dass sie am Wettkampftag und Anführungszeichen an der Konzerttag dann völlig andere Sachen machen, weil sie sich denken, okay, jetzt muss ich alles speziell gut machen. Und dann essen sie vielleicht noch 10 Minuten vorher Datteln und 5 Minuten vorher Müsliriegel oder trinken so viel, dass sie aufs Klo müssen. Ich glaube, da geht es einfach wirklich um Planung und um Ausprobieren. Und ja, natürlich, für mich geht in der Ernährung immer eine goldene Regel, wenn das Essen ein paar schöne Formen dabei hat, dann kann es nicht so schlecht sein. Und schöne Formen sind immer nicht grell und extrem bunt. Mhm. Also nicht in der Gummibärchenabteilung.
Okay. Möchtest du die Anekdote kurz erzählen, Markus?
Nein, ich habe einen Athleten einmal betreut und der hat sehr ambitionierter Superläufer und hat sich dann den Traum gegönnt, einen Berlin-Marathon. Er wollte halt da richtig eine gute Zeit lassen, so 42 oder was hat man angepeilt. Und hat da gut trainiert und alles untergeordnet und hat da halt natürlich auch unter anderem mit Ernährung und so, wie halt das dann ausschaut, wenn wir einen Trainer, einen Sportler betreuen. Und dann war der Tag X, Berlin-Marathon, die ganze Familie raufgeflogen und so. Und ich habe da reingeschaut, dann in das Live-Tracking kann man immer schauen und sieht dann irgendwann, da ist 4 Stunden irgendwas, hat er braucht. Und dann habe ich mir schon gedacht, oh je, irgendwas scheiße, alles gut jetzt. Und dann hat er mich angerufen und war fuchsteufelswild und das war alles ein Scheiß und er will das Geld druck und die Trainingspläne, das war alles eine Katastrophe. Und wir haben es aber vorher im Training schon simuliert, Wettkampfsimulation ist ja ein Riesenthema, damit man Sicherheit kriegt und der hat im Training das schon geschafft. Und dann irgendwann nach ein paar Stunden und Abkühlung nochmal ein Anruf und das war halt dann einfach so, er hat halt nichts gegessen, einfach er ist halt nüchtern den Marathon gelaufen und am Vortag irgendwas gegessen, nicht das, was man halt ausgemacht hat und so, ja. Also Ernährung hat einfach eine riesen Auswirkung auf Leistung und auch das sollte geplant sein. Und eigentlich, ja, der Hobby-Sportler, vielleicht mit seiner Reisdose zu den Hobby-Events und der Profimusiker. Wir sind auch, ich bin mit dem Nachtzug auf Köln gefahren und dann haben wir ein Croissant gekauft und ein Cappuccino und bin zu dem Ding da hin, zu der Halle und haben gemeint, ich bin jetzt da fit. Gleichzeitig beim kleinsten Marathon vor der Haustür koche ich Wochen davor, allein mal das, wo ich weiß, das tut mir gut. Also das, ich war selber, ich habe es vor Augen gehabt und habe es auch nicht geschafft.
Findet ihr es wichtig, dass man nach dem Üben nochmal sein Üben reflektiert und sich Sachen aufschreibt?
Yes. Wie man das gestaltet, ist wieder nicht so wichtig, aber ich glaube, das ist eigentlich für mich persönlich auch eins der coolsten Dinge an den Plänen, weil einfach, natürlich sind die Pläne da und es macht es einfach ein bisschen leichter, dass man reflektiert. Aber das habe ich irgendwie für mich herausgefunden, dass das wirklich Wichtige an dem ist, dass man wirklich gut reflektiert und da eignet sich so ein Zeitraum wie 2 Wochen wirklich gut, weil das schafft man 2 Wochen, wenn man den Plan vor der Nase liegen hat, irgendwas schriftlich. Und natürlich, damit ich mich weiterentwickeln kann und auch, wie vorher mein Erfolg oder mein Fortschritt messen will, muss ich natürlich reflektieren. Und es ist für den einen wichtiger und für den anderen weniger wichtiger, aber eine gute Reflexion und eine Selbsteinschätzung ist natürlich für weitere Planung oder einfach Fortschritt extrem wichtig. Und wir haben jetzt zum Beispiel einen Typen, der erwachsen sehr, sehr professionell auf Unim spielt und mit Zahnspange zu tun hat. Und das ist natürlich umso wichtiger, wir reflektieren wirklich wöchentlich und schauen einfach, dass, okay, was hat funktioniert, was hat schlechter funktioniert. Das ist natürlich sehr subjektiv bei dem, weil es mal anders oder mal natürlich auch, was auch immer das dann auslöst bei ihm, aber es funktioniert nicht immer gleich. Aber wir schauen dann natürlich sehr regelmäßig hin und reflektieren gemeinsam, okay, was hat besser funktioniert, wo hast du dann Schmerzen gehabt, was können wir besser machen. Genau deswegen ist Reflexion einfach für einen Fortschritt unfassbar wichtig.
Wie lange macht ihr das Konzept jetzt, beziehungsweise wie viel Pläne habt ihr schon durch?
Wann haben wir den ersten Plan geschrieben, Markus?
Oh ja, 23.
Ja, also die ersten Pläne, die jetzt eigentlich so in dieser Form einfach gestartet sind, war ungefähr 23, ja. Irgendwann im Frühling 23.
Das ist so gewachsen, also das ist so undurchsichtig, eigentlich so richtig Start, oder? Irgendwann hat immer mal einfach eine Homepage geschickt, so quasi so, das so heißt jetzt das Produkt. Aber ja, man hat einfach so angefangen, zuerst in die Maske von den Sporttrainingsplänen haben wir dann irgendwie probiert, da die Musiker, und dann sind wir gleich mal drauf gekommen, okay, es braucht irgendwie ein anderes Layout, und das war so ein Prozess eigentlich, der schon vor viel Jahren eigentlich angefangen hat, aber mir halt einfach selber noch nicht so ganz irgendwie vielleicht angekommen genug waren oder die Ruhe gefunden haben, dass wir wirklich sagen, jetzt gehen wir es wirklich an. Und dann war das aber dann, ja.
Ich habe irgendwann einmal erzählt, jetzt seit wir einfach mit diesen Plänen, seit wir auch wirklich die Pläne als Produkt anbieten. Ich glaube, wir haben ungefähr 2,5 Jahre Zeitraum Pläne geschrieben jetzt. Also der Ordner ist schon ziemlich, ziemlich dick.
Gab es da schon mal jemand, der dann irgendwann gesagt hat, er kommt damit überhaupt nicht zurecht?
Ich glaube, der Unterschied ist, dass es sicher für manche weniger sinnvoll war und für manche weniger funktioniert hat oder einfach auch vielleicht salopp gesagt den Preis nicht wert war. Aber es hat jetzt keinen prinzipiell zerstört oder schlechter gemacht, glaube ich. Oder?
Aber natürlich ist das nicht für will nicht jeder einen Plan, wenn es das große Hobby ist und das einfach. Ja, das muss ich nicht. Es geht ja dann, dort geht es ja schon um Effizienz und um vielleicht Leistungssteigerung irgendwie und Zeitökonomisierung und solche Sachen, die halt heutzutage auch wichtig sind in unserem Leben, weil halt so ist das Leben jetzt, wie es ist bei uns alle. Und das ist halt nicht für jeden toll, sondern die sagen dann, du, das war eine super Erfahrung und hat noch was zahlt, ein neuer Besen kriegt immer gut, oder sagt man so, ein neuer Besen. Aber ja, irgendwann dann auch nicht mehr und ja, das ist dann aber auch völlig okay. Aber zerstört haben wir keinen, ja.
Aber natürlich passiert es in der Planung auch mal, dass man es war letztens erst, dass einer gesagt hat, okay, jetzt war der Ruhetag vor diesem Vorspiel, vor der Vorspielsituation anders, weil es einfach in diesem Wochenverlauf nicht anders gegangen ist. Und ihm ist dann dieses Vorspiel extrem schwer gefallen. Und wir haben dann einfach gut irgendwie reflektiert und darüber geredet, warum und wie und was auch die Tage davor passiert ist. Und natürlich kann der Plan auch mal falsch liegen. Aber das wäre wahrscheinlich allein auch passiert und dann hat man aber keinen Plan da liegen und kann es nicht gut reflektieren. Also ich glaube, das ist einfach Teil von dieser Planung, ist genau gleich scheitern und einen Schritt zurück und weiter, weil aus der schlechten Erfahrung lernen wir eh immer mehr über alle.
Nachher mehr Schuld ist auch wichtig, oder? Man muss immer Schuld
Ja,
haben.
sicher, irgendwann muss Schritt sein, das ist doch
Ja.
okay.
Wie hat sich jetzt im Laufe der Zeit euer Üben und euer Spiel verändert, auch mental gesehen?
Ich bin lockerer mental, weil ich weiß, Know-how quasi jetzt ein bisschen so, ich weiß, wann, ich habe ja jetzt auch, man hat da irgendwann eine Idee, wenn man ja wieder was zu tun hat, oder wir leben ja mit einem Kalender dann irgendwann einmal, wenn man nicht mehr Student ist und einfach so. Und ich weiß einfach dann, das und das braucht in dem und dem Umfang und in der und der Intensität, an den und den Tagen, in dem und dem Zeitraum vor dem Event. Und ich bin dann da. Und dann habe ich eigentlich, bin ich da recht cool, aber dann auch gleichzeitig weiß ich wieder, okay, und dann bin ich auch der Strikte, der ich immer war, und da bin ich einfach so, also ganz oder gar nicht. Und dann ziehe ich das auch wirklich so durch. Da habe ich das dann im Kopf und dann gehe ich ja üben und mache das und ja. Und von dem her ist es dann eigentlich entspannt. Wenn es ist. Genau, also ich weiß, was zu tun ist, so ein bisschen. Und das macht mich freier.
Ja, mir gibt es auch einfach viel mehr Vertrauen und einfach Vertrauen in die Erfahrung, die man gemacht hat. Und auf der anderen Seite wird für mich das Üben seitdem schwieriger, weil ich eigentlich immer mit einem Notizzettel ins Überzimmer gehe, weil mir ständig Sachen einfallen für die Planung, was mein eigenes Üben ein bisschen stört, aber natürlich, wenn man irgendwie ständig Feedback von Typen liest und irgendwie über die Planung nachdenkt und was man auch noch weiterentwickeln oder besser machen kann, dann schreibe ich da ab und zu regelmäßig eigentlich Gedanken hin. Stört ein bisschen, aber wurscht, wie der Georg
Okay.
sagt, ich spüre eh noch was Besonderes. Das geht schon.
Weil ihr vorhin noch gesagt habt, okay, dann hätten wir mal, du hättest planen müssen, dass du nicht mit dem Nachtzug fährst und Croissant.
Ja.
Wie durchgeplant ist euer Leben?
Ja, meines, ja. Manchmal zu sehr.
Wie viele Pläne schreibst du? Also so, hast du für jeden Lebensbereich einen Plan? Nee.
Na, 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 aber ich bin so ein Mensch, am Abend, wenn ich ins Bett gehe, dann überlege ich so ein bisschen, was war, und mache mir so ein bisschen Ideen, was ist morgen zu tun, und denke mal, von da und da und da und da zu dem und dem Zeitraum einfach, sollte ich und will ich jetzt das machen, weil ich es relativ viel machen will. Das ist aber ein bisschen meines. Da ist natürlich dann auch viel Privates, das ich halt einfach unterbringen würde gern. Ob das dann sportlich oder eben einfach auch mal zu Hause sein oder so. Und ja, das wird sich dann einmal, glaube ich, ganz gravierend ändern, wenn einmal ein Kind zu Hause ist. Dann kann ich wahrscheinlich Pläne schmieden, solange ich will am Abend. Du sagst mir gar den Daumen hoch. Nein. Also ja, das wird dann immer ein Haufen und das wird sicher eine große Challenge für mich, aber ja, also so insofern schon momentan schon gut geplant so.
Okay.
Aber dann auch, finde ich es ja fein. Weil ich weiß, dann ist auch 3 Stunden nichts und dann ist auch 3 Stunden nichts. Und dann gehe ich zur Oma und trinke wieder den Kaffee und isst den Kuchen. Oder zur Schwester in der Nachbarschaft und fein. Also alles gut.
Ich glaube, ich hätte mir vor 10 Jahren noch irgendwie auf den Kopf gehauen, wenn ich gesagt hätte, ich schreibe mal Pläne, weil ich bin prinzipiell sehr gern intuitiver, aber es hat das Gespräch schon ein bisschen natürlicherweise ergeben, wenn man viele Sachen gleichzeitig macht, dann muss ich einfach planen, weil sonst kriege ich meinen Alltag nicht auf die Reihe. Und ebenso passiert mir halt einfach, dass ich dann nicht mehr zur Ruhe komme. Man, das kennt jeder, wenn man irgendwie drei verschiedene Dinge im Kopf hat, das ist immer wahnsinnig schwierig, dass man dazwischen zur Ruhe kommt, weil immer das nächste schon irgendwie vor der Tür steht. Deswegen gibt mir die Planung einfach Ruhe. Mit der Erfahrung, die wir jetzt beide haben, schreibe ich mir selber manchmal einfach in meinem Kalender einen Überplan rein. Manchmal schreibe ich mir einfach wieder mal an für 2 Wochen, das hilft mir. Und manchmal finde ich es einfach fein für mich, wenn ich einfach intuitiv mache. Aber das bestimmt ein bisschen das Leben vor. Aber bei mir ist es so, dass das lange Zeit ihr Fernbeziehung zwischen Salzburg und Berlin geführt habe, dann Orchester unterrichtet habe, daneben vielleicht zwischendrin ein Studium gehabt habe und da muss man sich dann schon ganz genau überlegen, auch privat und beruflich einfach, wie man das unter den Hut kriegt und dann ist eine Planung sinnvoll. Aber intuitive Phasen. Fan.
Was sind eure Zukunftspläne?
Alt werden. Mit Typ ganz vielen versuchen zu helfen, zu ökonomisieren und vielleicht ja zu beschützen vor dem Damoklesschwert Burnout, musikalisch, Lippe, was auch immer. Da tat man ganz gern ganz vielen und vielen auch, die an guten, hohen Positionen sein, Professoren etc. oder Pädagogen und Leute, die da netzwerken, irgendwie ein bisschen das zeigen, dass man vielleicht das ein bisschen anders gestalten kann und ein bisschen mal, ja, eine andere Sicht der Dinge. Das fand ich total toll. Und wenn das dann nicht mehr nur mehr wir zwei sind, dass das Typ heißt, sondern einfach sehr wurscht, dann gibt es vielleicht mehrere, die das machen oder Professoren, die das dann auch irgendwo in die Richtung versuchen, einmal so einen Plan zu schreiben oder zu gestalten. Das fand ich total lässig. Einfach die Scheuklappen mal aufreißen da.
Ich glaube, du hast das eh gerade beantwortet. So ein kleines Ziel haben wir eigentlich schon erreicht, irgendwie was anzustupsen, einfach um Leute zum Nachdenken zu bringen. Und ich habe früher immer gesagt, mein Riesenziel ist, dass wenn irgendwer musikalisch ein Problem hat, dass er irgendwo hinkommen kann und man ihn dann bei der Hand nimmt und vielleicht auch, keine Ahnung, es ist Zukunftsmusik, ob es passieren wird oder nicht, medizinisch draufschauen kann oder wirklich dem eine super Betreuung anbieten kann, dass man sagt, okay, das ist wie ein kleines Zentrum für Musiker, wo man hinkommt, egal ob man jetzt ein Ziel hat oder ein Problem hat oder wo man immer steht, wo man sich einfach umfassend beraten lassen kann oder einfach aus einer Krise rauskommen kann oder was auch immer. Mal schauen, was noch wird, aber es ist sehr schwer zu beantworten, weil Typ, wie der Markus vorher eh schon gesagt hat, sich so allmählich irgendwie in diese Richtung entwickelt hat und schauen wir mal, sagt der Österreicher gern.
Okay, dann kommen wir jetzt zu den letzten paar Fragen und gehen in die Schlussrunde ein. Was lernt ihr gerade, was ihr noch nicht könnt?
Darf ich anfangen, weil das habe ich gerade die Woche gelernt. Als Mensch, ist das jetzt eine musikalische, technische Frage oder kann es auch was Menschliches sein?
Das darf alles sein.
Als Mensch vom österreichischen Land ist man oft sehr konfliktscheu und geht Konflikten aus dem Weg. Ja, ich glaube schon, oder es ist ein persönlicher Charakterzug von mir wahrscheinlich. Es ist gerade meine persönliche Challenge, Konflikten nicht aus dem Weg zu gehen, sondern sie anzugehen. Weil sonst wäre ich grantig. Und das will keiner. Wow.
Ich bin gespannt, wenn wir das nächste Mal sehen,
ja,
wie das wird mit dir.
Ja, mit dir ist das gleich, die kenne ich schon zu lang.
Nee, okay.
Du magst mir immer noch grantig, das macht nichts.
Meine größte Challenge momentan ist, glaube ich, Dinge loszulassen, die ich gern habe, aber Nein zu sagen, irgendwie so, das ist ein bisschen so, wie vielleicht vor dem einen oder anderen zu trennen. Dingen, Menschen, Verpflichtungen. Ja, wo ich aber eigentlich weiß, dass es langfristig gesehen, glaube ich, besser ist.
Ja. Okay.
Und das ist gut so.
Okay. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen oder geschaut haben? Das darf jetzt auch alles sein. Darf aber auch irgendwas mit eurem Thema zu tun haben.
Also Buch habe ich, ich habe die Buchempfehlung, liebst für mich nur eine. Und ist jetzt blöd gesagt ein Sportler, aber ich bin, das Buch hat mich durch mein Musikstudium und durch mein Musizieren und alles gebracht. Felix Gottwald, Ein Tag in meinem Leben. Das Buch ist sensationell. Also wenn ein Musiker das Buch liest und das auf Musik umwälzen kann in seinen Kopf, das Game Changer.
Okay. Ja. Kannst du ganz kurz sagen, warum?
Er beschreibt den Tag, wo er Olympiasieger geworden ist. Es geht um den Tag und dann alles, was er vorher, die 4 Jahre Vorbereitung, was er da alles untergeordnet hat, wie er an das rangegangen ist, mental, Training, also einfach wie er, ja, er hat gewusst, in 4 Jahren ist das und ich will da, oder ich sollte Olympiasieger werden und das war für mich immer so, ich habe das als Studium immer so und da ist halt das mit den Probespielen und so ein Riesenthema, dem man echt, Wahnsinn, wie der das gemacht hat. Und ja, das hat mich beeindruckt. Und okay, dass es dann klappt hat, auch noch, ja, sensationell. Also das ist echt ein Gänsehautbuch. Empfehle jeden.
Okay.
Film habe ich keinen. Kann ich nicht sagen. Ich habe keinen Lieblingsfilm.
Okay.
Ich sage Ich rede für Englisch ein random Buch, das ich gerade gelesen habe, Heartland von Benedict Wells.
Okay.
Super Buch. Und allgemein, weil ich einfach, wie schon gesagt, vorher momentan in Kampala, Uganda bin und es sich in wesentlichen Dingen nicht von uns unterscheidet, dass Menschen so viel in ihr Handy reinschauen und einfach TikTok ist hier ein Wahnsinn. Also die Menschen haben ja tendenziell mehr Zeit und die Menschen vergessen oft, während sie arbeiten, dass sie ihr Handy aus der Hand geben und TikTok ausschalten. Und ich denke mir so oft, ich würde euch so gerne ein Buch in die Hand geben und euch einfach was lernen, weil an der Bildung fehlt's. Und ja, das ist wirklich, wirklich arg, wenn man das sieht. Also mehr Bücher für alle. Und das Filmtipp Lucky Number 11.
Okay.
Klassiker für immer. Mega Film.
Jetzt kommen wir noch zur allerschwersten Frage. Welche Aufnahme sollte man sich unbedingt mal angehört haben?
Die, finde ich. Die
Mikrofone. Den Podcast.
Oh, schwere Frage.
Nimm die, die dir als erstes einfällt, sonst wird es noch
Hans Gansch, Alpensymphonie, Wiener Philharmoniker. Hm. Meilenstein.
Und ich wollte es sagen. Wirklich.
Ich glaube, Top 3 der Antworten der letzten 5 Jahre. Top 1 ist Miles Davis, Kind of Blue. Mhm.
Okay. Mhm. Ja, ihr unterschreibt das von Dom. Ja.
Okay. Dann abschließend, was sind eure privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusikszene?
Ja, jetzt irgendwo muss man es eh droppen, weil der Markus grinst immer so still und heimlich rein. Wahrscheinlich ist unser größter privater Wunsch, nachdem wir beide im Laufe des Jahres Papa werden, dass das alles gut funktioniert und dass alle gesund diese Welt betreten und dass dieses spannende Lebenskapitel so spannend wird, wie wir es uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen können.
Herzlichen Glückwunsch.
Das weiß schon. Dankeschön.
Danke.
Dankeschön. Und für die Blasmusikszene ist für mich immer nur, dass die Blasmusik das bleibt, was sie immer schon war, einfach ein Kitt in der Gesellschaft, einfach so ein sozialer, so ein unfassbar schöner sozialer Haufen, so ein Zusammenhalt zwischen Alt und Jung, zwischen egal wer, mit wem. Da darf die Blasmusik manchmal die Klappen links und rechts ein bisschen weiter aufmachen. Aber im Prinzip, wenn die Blasmusik so bleibt, wie sie ist, als sozialer Faktor, ist sie einfach nur großartig und das soll sich für die Zukunft auch bleiben bei allem, was die Welt da draußen so herbringt in den nächsten Jahren.
Okay.
Ja, schön gesagt, Tom. Also ich kann das, bin ich ganz bei dir. Also
Dankeschön.
Der Blasmusik-Szene, das ist einfach so ein Wohlfühlbecken und ein Wohlfühloase, das Woodstock der Blasmusik und so, das sind so Festivals, wo ja, da kann man sich ja reinlegen in die guten Gefühle, die da haben. Und das finde ich wirklich toll und schön. Und das soll so weiterbleiben und existieren und sich weiterentwickeln, halt auch, wie es sich eh schon tut. Und privat, ja, das dann, wenn wir jetzt mal nebeneinander mit dem Baby waren, dahin gehen und alles ist gut und alles ist gesund und ja, zufrieden sein. Und dann ist, glaube ich, viel, viel geschaffen.
Das sind sehr schöne Worte, die nehme ich zum Schluss. Markus, Thomas, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Danke dir.
Auch noch so spät in Afrika zu sitzen und mit mir zu reden. Vielen lieben Dank.
Danke.
Die Zeit vergeht im Flug mit dir. Cooles Gespräch, danke.
Das war die Folge mit Thomas Weiß und Markus Waltert. Mich würde interessieren, wie findet ihr die Überlegungen zum Üben aus sportwissenschaftlicher Sicht? Mich hat das total fasziniert und ich habe mein Üben auch schon so ein bisschen umgestellt, um tatsächlich zumindest mal wochenweise zu planen, wie ich und wann ich doch übe. Und ich muss sagen, ich merke schon, dass das auf jeden Fall mir sehr gut tut. Mich wird eure Meinung dazu interessieren oder sogar auch Erfahrungen, die das schon ausprobiert haben. Ich möchte mich nochmal bedanken bei meinen Supportern Buffet Grand Port und der Woodstock Academy. Außerdem bei Leander Machern für die Musik und bei Dirk Mattes für die Musik. Und wenn ihr jetzt weiterhören wollt, dann hört doch mal in den Podcast von Georg Pranger rein. Er ist Euphonist, sein Name ist auch gefallen und es lohnt sich auf jeden Fall, sich mal anzuhören, warum er der einzige professionelle und studierte Euphoniumspieler ganz Österreichs ist. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut, euer Andi.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden, von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.